28, um das mal wieder mit einer mathematischen Gleichung hier anzufangen. Lass uns das
Fenster. Ey Leute, passt mal auf, hier hinten
ist
ein.
Ja, genau. Das war's dann.
Da geht einer nachgucken, jetzt auf.
Genau, einmal warten mal, wo ist der Johnson?
Bla bla bla, es gibt hier diese und jene Partei. Gibt es vielleicht auch noch eine dritte Partei? Das verraten die hier nicht. Scheuer. So, also, wenn ich zu Hause mit meinem PC selber versaue, dann weiß ich auch selber.
Wenn's klappt.
Es könnte eigentlich besser klappen, als
wenn's klappt.
Als wenn man es zu Hause selber macht, oder man hat es halt nicht in der Hand.
Wenn's klappt. Also, wenn ich Daniel Pog wäre, dann würde ich sagen, habt ihr es noch nicht gecheckt, kauft euch eine Konsole. Dann holt euch doch irgendwie für 100 Euro eine Xbox oder für 200 so und so viel eine PlayStation 3. Und dann könnt ihr auch Assassin's Creed spielen, habt diese ganzen Probleme nicht und wenn's klappt, dann fertig, aus die Maus.
Ja.
Oder wie siehst du das?
Das ist genauso.
Wenn's klappt. Ratchet & Clank wieder zu beleben in einem Ratchet & Clank Spiel, anstatt in einem Ratchet & Clank Spiel mit anderen Figuren zu spielen.
Das ist wohl wahr.
Du Idiot, die um die Ratchet & Clank Welt.
Deine Mutter geht um die Ratchet & Clank Welt. So, bevor es jetzt zu so aggressiv wird,
wenn es klappt.
Hallo und herzlich willkommen zur 64. Ausgabe des Aero Games Podcasts. Diesmal in einer reinen Männerrunde sozusagen, denn wir haben Saskia quasi nach Hause verbannt.
Ich werde versuchen, meine Stimme zu verstellen, damit die Leute denken, ich wäre eine Frau.
Ja, genau. Wer war das? Wer war das? Ich darf diese illustre Runde kurz vorstellen. Mit am Mikrofon versammelt für den Aero Games Podcast sind der Daniel Pog. Sag doch Hallo, Daniel.
Hallo, Daniel.
Ja.
Das ist der alte Data-Witz. Der alte Data-Witz.
Der lange vermisst und doch wieder in den Kreis der Familie zurückgekehrte Johannes Krohn.
Ja, guten Tag.
Ja, und ein Stargast, der quasi ein Wiederholungstäter
ich dachte,
ist.
Ich wäre der Stargast.
Nein. Ja. Ein Stargast, der quasi Wiederholungstäter ist, nämlich der Michael...
Ja. My name's Duke Nukem.
Perfektes Timing für den Witz.
Ja. Ihr könnt ja nicht sehen, was für ein spastisches Grinsen der gerade drauf hat, wenn er das macht.
Ja, ich habe den Duke gespielt, Mann.
Der Micha von Wohlheim ist auch wieder da.
Oder hat den Duke dich gespielt.
Und er hat sich jetzt die letzten 3 Stunden so wie ein kleines Kind ganz aufgeregt gefreut, uns endlich diese Duke Nukem-Applikation zu zeigen, dass wir in diesem Moment der Freude gegönnt haben.
Ja.
Bitte mach's nochmal.
Steel.
Ja. Ich fühle mich wieder, als ob es 1987 gewesen wäre, wo so eine Witze noch...
Wie war das noch bei Fight Club? Also ich musste mir kein Versager, alter Ego, schaffen.
Ich kenne Michael ja schon lange und ich habe ihn noch nie mit Ständern gesehen, aber jetzt...
Michael, wir nehmen dir gleich das Telefon weg.
Und den Ständer. So.
Ein Aero Games Podcast beginnt wie immer mit der ganz banalen Frage, was habt ihr so gespielt die letzten 7 Tage? Und ich fange einfach mal mit Daniel an.
Nein, Moment.
Das kommt überraschend.
Ich wollte eigentlich erst noch alle grüßen in dem Podcast.
Ja. Kleiner Spaß.
Während sie angeln. Alle Angler da draußen. Ich weiß, Heil Petri darf man seit dem Zweiten Weltkrieg nicht mehr sagen, aber trotzdem einen Gruß an alle Angler. Danke, dass ihr uns immer dafür sorgt, dass wir Fisch essen können. Und auch Krabben und solche Sachen. Oder all die Sachen, die ihr zufällig fangt, obwohl ihr es natürlich nicht wollt, aber die dann sowieso tot sind, die wir dann essen. Wie Walfische oder Delfine. Also, viel Glück. Also,
wir werden auch grundsätzlich mit der Angel gefangen, ne?
Ja, natürlich.
Das ist alle Fischer fangen raus aufs Meer so, 100 Mann auf einem Boot und jetzt mal alle bitte die Angel
aufnehmen. Das sind Unfälle. Das sind Delfine und Wale sind immer Unfälle. Aber werden trotzdem gegessen. Wir sind
zufällig in den Fisch gewissen, der in der Angel hat, nicht?
So, jetzt, was apropos habt ihr gespielt?
Apropos Angeln. In Duke Nukem Forever kann man in der eigenen Toilette rumangeln. Was da drin ist.
Witziger wird's nicht mehr. Aber da sind wir noch nicht. Da sind wir. Michael, halt dich noch zurück.
Sag ja nur.
Wir werden über Duke Nukem Forever sprechen, aber vorher möchte ich doch wissen, was Daniel mit Enslaved gemacht hat.
Ach so, ich dachte, man will wieder auf die letzte Halo Reach Zockerrunde mit der Air Against User.
Nö, Halo Reach haben wir langsam durch.
Enslaved, ist ja das neue Spiel von Ninja Theory.
Odyssey to the West?
Ja. Also, ich weiß nicht. Das Lustige ist, alle sagen immer, dieses Odyssey to the West, diese uralte chinesische Geschichte, die wurde schon voll oft adaptiert und was weiß ich. Und natürlich, im grundlegenden Zügen kenne ich diese Geschichte. Das ist natürlich so eine Geschichte wie die Pocahontas-Geschichte, die man dann auch tausendmal und dann nochmal bei Avatar gesehen hat. Aber wüsstet ihr jetzt auf Anhieb irgendwie einen Film oder so, wo ihr sagen würdet, das war damals eine Adaption der Odyssey to the West Geschichte.
Es gab so eine TV-Verfilmung doch, ne? Das habe ich aber auch erst dann mitgeschnitten, als ich die ersten News zu dem Spiel gelesen habe.
Es war jetzt auf jeden Fall nicht so, dass ich gesagt habe, als ich das gehört habe, so, ah, nicht schon wieder. Ja, weil ich wusste nicht, dass es diese Geschichte irgendwie...
Ich kenne die Geschichte auch nicht, weil ich den TV-Film auch nicht geguckt habe.
Genau.
So, wie hieß der noch? Irgendwas mit Monkey?
Du, Michael, du bist doch so belesen.
Kein Schimmer.
Du arbeitest doch, die IT-Profis von Golem, die wissen doch sowas, oder?
Muss ich gerade mal nachlesen. Ich habe da einen Artikel drüber geschrieben.
Ja, nee, aber das ist halt... ich weiß auch gar nicht, was die Odyssey to the West, was das jetzt
ich weiß auch gar nicht, was diese soll. Grundgeschichte überhaupt ist.
Ja, ja, das weiß
also,
ich ja.
Ist das ein Affe, der mit einer Frau durch die Gegend rennt? Und nein. Ist es dann würde ich sagen, oh, King Kong.
Ja.
Aber, also...
Nee, aber im Grunde die Geschichte von eurem Enslaved ist halt, du fängst an als jemand, der halt Monkey heißt, auf dem Sklavenschiff. Und das war so einer, der immer im Urwald gelebt hat und geklettert hat auf den Bäumen und so weiter. Und der auch immer so abseits der Dörfer gelebt hat. Und das ist alles in so einer postapokalyptischen Welt, wo halt alles untergegangen ist nach einer Katastrophe. Aber die Natur hat das wieder bewachsen.
Ja, irgendeiner postapokalyptischen Welt ist ja unsere Welt.
Ja, genau. Und die,
wir laufen ja durch die Ruinen
von. Gehst du normalerweise immer davon aus, wenn man von Postapokalypse spricht, dass es andere Welten sind?
Das ist der Mond, der postapokalyptische Mond. Man kennt das ja.
Schön. Normalerweise ist man oft in Parallelwelten unterwegs, ja. Also oder in Welten, die so aussehen.
Also es ist so ein postapokalyptisches Erden-Szenario.
Würdest du sagen, dass Borderlands auf der Erde spielt?
Aber es ist ja auch kein postapokalyptisches Szenario. Das weißt du schon. Es ist das Szenario von Borderlands ist, dass man auf fremde Planeten fliegt und dort welche Alien-Schätze sucht. Also nein. Es ist ein postapokalyptisches Erden-Szenario und nur die Natur hat halt alles wieder bewuchert. Das heißt, das sieht halt so aus, als wenn das überhaupt nicht mehr unsere Welt wäre, sondern so ein riesiger Dschungel. Und da gibt's
zuerst möchte ich mal was ganz anderes wissen. Also Ninja Theory's erster Titel war ja, Theory. Wie wir alle wissen, Heavenly Sword. Da brauchst du mir nicht helfen, du Penner. Das fängt mir auch so ein, ja? Ja,
mach,
also diese Golems.
Mach doch wieder deine Klug im Dinger da.
Ja, eben. Also,
du hast doch bei dem Witz mit dem Cowboy so eins.
Eben. Heavenly Sword und damals PS3 exklusiv, aus irgendwelchen Gründen, die schwer nachvollziehbar sind. Aber wer hat denn das aus dieser Runde gespielt?
Ich.
Ich auch. Wer noch? Ah, wir die beiden Pappnasen.
Ja, hatte ich vielleicht
bei PS3. Ich hatte auch.
Hast du es durchgespielt?
Ich habe es nicht durchgespielt.
Ich auch nicht.
Aber ich fand es gut. Ich habe es auch bis jetzt immer noch im Regal für, ich will das irgendwann mal spielen. Es hatte extrem geile Zwischensequenzen, daran erinnere ich mich.
Und, mit sehr geilen Facial
richtig.
Und
da hat er auch schon...
Andy Serkis war damals
Andy
auch schon
Circus, dabei. Genau,
Andy Serkis, genau. Der mich noch einmal verbessert
in diesem
Podcast.
ja.
Gollum hat damals auch
alleine schon
mitgespielt.
Ja, spielt jetzt wieder nach.
Ja. Nee, wie lange hast du denn gespielt? Bist du welcher Szene? Weißt du noch, wo du aufgehört hast?
Zweiter Endkampf. Also nachdem sie diese Sachen mit der Wurf... diesen
Spoiler.
Wurfstern-mäßiges Ding gekriegt hat. Das weiß ich noch.
Ich weiß, dass ich aufgehört habe, als man so gegen so einen Wassertypen kämpfen musste. Das war auch zweites oder
drittes. Das war wahrscheinlich der erste Boss.
Nee, das war der zweite oder dritte Boss oder so.
Oder beim ersten Rätsel.
Der hat dann Wellen gemacht und dann musste man den ausweichen, da musste man sich wieder aufladen.
Hast du keine Idee?
In welcher Welt spielt das denn, in unserer?
Das ist die präapokalyptische Paralleldimension auf einem fremden Planeten.
Hat übrigens auch eine gute Synchro, davon mal abgesehen.
Enslaved?
Ja.
Ja, ja.
Enslaved und auch damals
Heavenly Sword. Ich weiß noch, ich habe damals von Guido Große immer den Ingame-Check geguckt für Area Games damals und VTV.
Der hat ist dann Enslaved quasi jetzt das Uncharted für die 360?
Nö.
Das war hast du gespielt?
Ja, ich hab's gespielt.
Nein, also hätte ich gesagt nach der Demo. Die Demo fand ich in jeder Hinsicht so ultra krass, auch so grafisch.
Was zeigt denn die Demo?
Einfach den Anfangsabschnitt.
Den besten.
Ja, genau. Und wo du auch so das Gefühl hast, das ist teilweise 1:1 aus Uncharted einfach übernommen, wo der da so kaputte Raumschiff da hochklettert und so. Ja, ja und alles. Und das ist auch der Abschnitt, der so grafisch mit Abstand so am vollendetsten aussieht. Ja. Und alles, was so später kommt, sieht zwar immer noch cool aus und irgendwie so, einfach, weil es so frisch und bunt ist, aber es hat einfach nicht den Detailgrad und die ganzen Grafikeffekte, die so ein Uncharted hat.
Das ist irgendwie für mich schon erschreckend, weil ich habe die Demo auch gespielt, so mal ganz abgesehen davon, ich habe Uncharted nicht gespielt, ich wusste nicht, dass ich das so spiele, aber für mich ist es halt einfach so spielerisch schon tausendmal da gewesen, also echt.
Ja,
so, das ist auch viel Stockkämpfen, so, da dachte ich, boah, ey, das ist jetzt aber... Und auch mit den Sprungpassagen bleibt es so, dass es so simpel ist, immer nur X drücken, so, das war für mich
ja, ohne jeden halt Anspruch. Generell nicht sterben bei den Sprungpassagen, weil du halt nicht runterfallen kannst.
immer in solchen Momenten, wo Sachen abbrechen, kannst du schon sterben.
Ja,
da brechen dir manchmal also so Halterungen ab, da musst du schnell weiterklettern.
Ja,
aber im Grunde hast du schon recht. Also, was ich gerade sagen wollte, du spielst halt diese Figur, die immer im Dschungel gelebt hat, deswegen so ein super Klettertalent hat. Und aber du kannst nicht wirklich freiklettern. Du kannst immer, du siehst immer Sachen, die blinken und an denen kannst du dich dann, da kannst du hinspringen.
Aber zum Beispiel sehr schlecht
Ja, später im Verlauf Ja, hat man dann kein, im Grunde musst du eigentlich immer nur den Stick in alle Richtungen drehen und ja, X oder A drücken und dann, geht er automatisch hin, wo er muss.
Aber es ist auch die meiste Zeit, ist man entweder am Kämpfen oder irgendwie damit beschäftigt, seine Kollegin da rumzuschicken oder halt kommandiert zu werden.
Da gibt es ja nämlich noch diese Trip, die hat einen versklavt, weil sie halt keine Chance gesehen hat, alleine aus diesem Sklavenschiff zu entkommen, in dem man am Anfang ist. Und deswegen hat sie halt diesen Monkey, den man selbst spielt, mit so einem Sklavenkopfband versehen.
Was für eine lustige Analogie auf die Ehe.
Ja, wir haben sogar die Headline so gewählt, Hauen im Dienst der Herren.
Ja, haben wir auch bei Area Games morgen.
Ja. Nee, echt cool.
Ja, und es ist halt so, aber ich finde das Lustige schon von der ersten Szene an eigentlich, freuen die sich ja an. Und das finde ich auch ganz schön so gemacht, dadurch, dass es halt ziemlich viele coole Cutscenes gibt, wo auch wieder so die Gesichter, also ich glaube, das ist sogar das Spiel mit den besten Gesichtsanimationen, die auch, richtig Emotionen wecken.
Ja. Eigentlich sind sie gar nicht so viel besser als die von Heavenly Sword, die waren auch schon so spitze.
Ja, stimmt.
Das hat nur jeder vergessen, dass die so super waren.
Obwohl die gerade bei dem Monkey ein bisschen komisch aussehen am Anfang. So. Der ist mir auch noch nicht so richtig sympathisch erzählt, weil er einfach irgendwie komisch aussieht.
Ja,
aber... Weil er eine komische Frisur hat so und auch wieder sein Gesicht bewegt. Also bei ihr war das wesentlich
echter. Hast du nicht mal selbst geguckt?
Darum geht's ja gar nicht so. Von mir gibt's ja auch kein öffentliches Videospiel.
Gott sei Dank.
Nicht ohne Grund. Ja. Von dir übrigens auch nicht.
Doch, das was wäre das denn dann für ein Spiel? Würde man dann irgendwie im Kino immer die Sessel so machen oder was?
Ja, und warum so
und studieren zwischendurch?
Bevor man dann im Podcast immer so Sätze auswählen muss, wie beim Dialogsystem von Mass Effect.
Nein,
Daniels Spiel gibt es ja schon, das hieß ja Leisure Suit Larry. Ja,
stimmt. Da werden wir immer, wenn man so eine Antwortmöglichkeit auswählt, werden mal so ganze E-Mails gleich geladen.
Aber die Folge, die vom Pocher vertont wurde.
Ja, genau. Magna cum laude, immer noch das Highlight der Reihe.
Nein, was war ich gerade am
erzählen? Gesichtsanimation und so. Und
ja, genau. Ich finde halt dieses Sklavenverhältnis ist so bescheuert, weil im Grunde von der ersten Szene an, wo die sich unterhalten, würde man jetzt nicht denken, der Monkey würde ohne dieses Sklavenarmband einfach abhauen. Und man würde auch nicht denken, dass sie unbedingt so hilflos wäre, wenn er nicht dabei ist. Sie hat ja dieses EMP-Ding, sie kann sich immer voll gut in irgendwelchen Lücken verstecken, sie kann hacken und alles. Also da ist nicht das Gefühl, diese Bindung mal abseits dieser Love-Story und emotionalen Ebene hätte irgendeinen Sinn. Auch nicht spielerisch. Weil meistens ist sie ja in Sicherheit. Es ist ja nicht so, dass sie in den Kämpfen irgendwo mittendrin steht. Sie kann halt.
Ja, doch, die feuern noch immer auf sie und man muss dann das Feuer versuchen, auf sich zu lenken.
Also aber das passiert bei mir immer automatisch, ohne dass ich das bewusst mache.
Also weil du nie in Deckung gehst.
Ich renne hin und kämpfe gegen die ganzen Viecher und.
Also, wenn man sich zurückhält und irgendwie in Deckung geht, dann versuchen sich die Gegner immer
auf sie zu konzentrieren. Das muss man bei dem Spiel doch gar nicht.
Ich finde zum Beispiel, dass für mich sich doch relativ natürlich ergibt, weil ganz am Anfang, so, wenn beide von diesem Schiff fliehen, so, das machen sie ja noch nicht gemeinsam so. Sie ignoriert ihn ja total, so, weißt du, er will eigentlich bloß Hilfe, aber sie hat offensichtlich ganz doll Angst, so, aber dann am Ende merkt sie so, oh, der hält ja doch irgendwie was aus, so, und mit dem Sklavenarmband kann ich den jetzt mir zunutze machen, weil sie an sich, sie scheint so ein bisschen zu
am Ende straucheln, ist sie die Böse.
So, oder sagen wir mal ein bisschen,
aber es ist
halt, um ihr Leben zu kämpfen, so, und er scheint es irgendwie besser zu können, und sie traut dann eben niemandem. Und deswegen macht sie ihn das andere. Also das fand ich schon, dass ich das wirkte auch so ein bisschen, man hat es ja jetzt nicht gesehen in der Sequenz, aber als wenn sie jetzt gerade wirklich diese Notsituation ausgenutzt hat. So, er liegt halt da irgendwie bewusstlos und dann denkt sie, ja, scheiße, kann ich ja hier diese Sklavenarmband benutzen. Dass er auch vorher nochmal ganz gut eingeführt wird.
Ich finde es halt schade, dass sie, ihre Figur, spielerisch, eigentlich so passiv ist wie eine Frau beim Analsex. Also, sie macht eigentlich fast gar nichts. Sie steht immer nur an irgendeinem Terminal, hackt das. Sie macht eigentlich immer das Gleiche. Du kannst aber nicht wirklich, und sie kann halt irgendwie so Gegner auf sich ziehen, wenn du ihr den Befehl gibst, dass sie so ein Hologramm erzeugt. Aber das wirklich brauchen tut man das auch nicht.
Ich denke, das ist der echte Quet. Er ist es. Ja,
genau. Aber,
das war aus Total Recall für alle,
die das Schwierigkeiten haben. Nee, ich finde halt, du hast nicht wirklich so eine richtige Interaktion während des Spielens, oder?
Da stimme ich dir zu.
Ansonsten ist es aber trotzdem... es macht total Spaß, finde ich, das einfach einmal
durchzuspielen. Steuert sich spitze, die Story ist super, die Grafik ist abwechslungsreich, du hast recht, der Anfang, die Demo, wie du ja sagst, ist das opulenteste, also mehr sollte man da nicht erwarten, aber es ist immer abwechslungsreich und es sieht bis zum Ende super aus. Also ich habe jetzt nicht ganz bis zum Ende gespielt, aber es sieht super aus.
Ich habe auch keinen Bock, bei dem Titel irgendwie so Nitpicking zu betreiben, weil... Nee,
ist ein sehr sympathischer
Allein Titel schon auch. Dadurch, dass es endlich mal wieder eine coole Story hat, die auch ernst genommen wird, die ganz ernsthaft erzählt wird in einem Spiel und dass es einfach frisch wirkt, auch wenn es sowas schon mal gegeben hat, aber gerade dieses Jahr...
Das Gameplay
würde mir jetzt nichts einfallen, was so wie Enslaved ist und auch so auf diese Weise... Spaß gemacht aber hat.
Macht es jetzt spielerisch wirklich irgendwie was anderes? Weil ich muss zum Beispiel sagen, ich habe ja nur relativ viele Action-Adventures gespielt, so. Und bei so Sachen wie, wie dieses um die Stangen schwingt und dann von einer Stange zur nächsten springt, da kriege ich mittlerweile echt einen totalen
Genanfall, weil ich das einfach schon
tausendmal gespielt habe.
Aber das Kampfsystem ist besser.
Wenn das dann auch noch simpler ist, so, dann ist das irgendwie echt ein bisschen doof.
Die Klettersequenzen, die sind halt so schon ziemlich cool inszeniert. Da gibt es viele spektakuläre Momente, die einfach von selbst ablaufen mit Script-Sequenzen und sowas. Also, aber deswegen ist es halt wirklich so ein Spiel. Das spielst du einmal linear durch und es macht super Spaß und legt halt gerade mit solchen Sachen wie der Story und den lebensecht wirkenden Charakteren und diesen coolen Cutscenes so Schwerpunkte, wo so die ganzen anderen AAA-Titel immer versagen oder halt weniger bieten.
Ja, das ist cool. Okay.
Und das ist eben, deswegen habe ich irgendwie Enslaved so in mein Herz geschlossen, auch wenn ich bei Enslaved auch genug Schwächen finde oder auch so sage, das ist zu einfach und, und so. Manchmal gibt es auch Kameraprobleme in den Kämpfen, hängt mir dann andauernd irgendwie so eine Hauswand im Gesicht. Und
was
sowas,
aber Spiel auch immer sympathisch macht und das auch wieder, der Soundtrack ist auch spitze.
Stimmt, der ist hervorragend.
Der ist ganz hervorragend.
Und du merkst es, also du merkst es nicht, weil er irgendwie schlecht.
Nein.
Du merkst es. Normal sagt man immer, ein Soundtrack ist gut, wenn man ihn gar nicht so sehr bemerkt, weil er halt immer so.
Aber du hast recht, das sagt man oft.
Aber in dem Fall ist es so.
Großer Schwachsinn ist, weil
eben.
Ich finde die man bemerkt.
Genau. So
Star Wars oder.
Und bei Enslaved dachte ich einfach voll oft, wie geil ist der Soundtrack und wie passend ist der gerade. Und vor allem, ich habe voll oft gedacht, cool, wieder ein neues Musikstück. Und nicht immer dasselbe.
James Bond. Du hast ja den Soundtrack
zu verstehen. Ja, ich habe den Soundtrack
James Bond nicht, aber ich hatte das ja schon mal. Aber der weiße Hai und. Nee, das ist. Aber der weiß also alle, die du
auch ja, gesehen hast. Ja, das stimmt.
Sonst noch was?
Aber das Szenario finde ich eigentlich also auch, dass die Apokalypse mal ein bisschen anders gezeigt wird.
Diese ja, mal Wuchern und so. Weil es sieht auch schöner aus nach der Apokalypse.
Nicht ja, immer das ist richtig cool, wenn das so alles überwuchert wird, diese ganzen Ruinen und so. Das
ja, sieht, kennen wir ja alles.
Nature always finds a way.
Danke, ja. Aus der BBC-Dokumentation Das Leben ohne uns oder so.
Ja. Ja, oder auch Sachen, die normale Menschen auch gucken.
Oder wenn man sich in Berlin den Spreepark anguckt, kann man das auch sehen.
Nee, aber die, ja.
Weil ich bin so gespannt, die Leser werden es bestimmt schon wissen zu dem Zeitpunkt des Podcasts, aber was steht da unten drunter?
Unter dem Spiel. Ja. Unter der, unter dem Test, eine 8 von 10.
Doch wieder keine 9 von 10, doch wieder nicht durchgekommen.
Ja, weil.
Ich hab's ja auch nicht gehört.
Ja. Ich finde halt,
Johannes ist in Ordnung, genau.
Klar, bei der Story sticht die schon sehr hervor. Und diesen Cutscenes und so. Aber ich finde, sowohl grafisch als auch spielerisch macht es nie den Eindruck, als wenn es wirklich brillant wäre. Es ist immer cool und sehr gut und hat ein paar Sachen, die andere Spiele vernachlässigen.
Die Kamera.
Das macht das Etablierte
so. Ich finde aber selbst die Story hätte noch packender sein können. Ich finde gerade zum Ende hin, dadurch, dass sie ein bisschen offen ist.
Uncharted zum Beispiel, Uncharted 2 haben wir eine 9 von 10 gegeben.
Eine 10 von 10. 10.
aber wirklich. Eine 10 von 10. Und man muss sagen, Uncharted hat halt ein tolles Gameplay, tolle Grafik, tolle Technik. Aber eine total absurde, bescheuerte, blöde Story.
Am Ende
zumindest. Ja, auch so der ganze Weg dahin ist ja so ein Klischee.
Aber andererseits, so eine Art von Indiana Jones Story.
Also man fiebert ja nicht mit.
Nee, das, genau das nicht. Aber trotzdem ist es natürlich eine viel spektakulärere Story und für so eine Art von Story ist sie auch besser als und spannender erzählt insgesamt als diese Art von Story, die Enslaved macht. Wenn man das so in Relation zur jeweiligen Genre sieht, die das hat.
Ja, vor allem ist auch immer eine Frage, wie mit Klischees umgegangen wird. So. Also wenn du dich wirklich so auch zelebrierst, ganz offensichtlich, und nicht einfach nur verwendest, weil dir einfach nichts einfällt. So, das merkt man ja oft auch in bestimmten Filmen.
Oder ja, ich finde ein bisschen so vom Thema Stories Uncharted so originell wie jedes Tomb Raider-Spiel. Also das hat jedes genauso, dieselbe originelle Story. Wieder irgendein Artefakt finden, das hat irgendwie.
Aber letztendlich müssen wir auch vorbringen, dass einfach die wenigsten Videospiele, selbst die Storygetriebenen, eine richtig geile Story haben.
Ja, Bioshock, Deus Ex.
Final Fantasy 7,
8, 9, 10.
Auch Bioshock ist so, Deus Ex ist natürlich ein Spitzenbeispiel. So. Aber
Heavy Rain natürlich.
Ja, aber wir hatten. Nee, Heavy Rain hat ja eigentlich gar nicht so eine wirklich geile Story.
Je nachdem, wie du es erlebst, ist schon richtig, ja. Aber Bioshock, klar.
Ja, geht so.
Also Elemente. Hat eigentlich jemand von euch Bioshock 2 durchgespielt?
Noch nicht?
Nee,
das ist noch nicht mal angefangen.
Krass.
Ja. Oh, ich hab's verkauft.
Will man immer.
Ich habe auch Bioshock 1 verkauft.
Die Story soll ja gar nicht schlecht sein. Ja, aber mich nervt halt eben, dass Bioshock 2, das nervigste Element aus Bioshock 1,
über die ganze Spielzeit zelebriert, nämlich das bescheuerte Beschützen einer Little Sister vor den Big Sisters und so.
Das ist aber, glaube ich, das ist so ein
bisschen Fantasy-Fans-mäßig.
Immer nur bescheuert, wenn es halt bescheuert umgesetzt wird, weil die KI nicht stimmt. Zum Beispiel hätte ich mich jetzt bei Enslaved auch darauf gefreut, mal so ein Beschützer zu sein, der halt auf diese Figur aufpasst, weil ich finde das gar nicht so schlecht.
Spiel Aiko.
Habe ich ja auch schon öfter mal gesagt.
Aiko ist spitze.
Kannst du ganz halt beschützen.
Ja, eben. Aber das finde ich eigentlich, ist das cool so, weil das hat so eine Wertigkeit. Überhaupt ist das, glaube ich, in Spielen auch wichtig, wenn du da emotional dran gebunden bist an das, was du tust. So, weil dann ist das ganz anders. Nehmen wir mal Mafia. So, am Ende Mafia 2.
Null emotionale
Bindung. Nee, pass auf.
Mafia 1, enorm.
Mafia 2, kann man auch sagen, habe ich jetzt zuletzt gespielt. So, ist wunderbar, dass gleich zwei Bugs mich davon abhalten, das durchzuspielen. Wohlgemerkt, in 14 von 15 Kapiteln.
Oh, die Szene im Warenhaus.
Welches Warenhaus?
Naja, das ist am Ende am Hafen.
Das ist das Café. Und danach muss man irgendwie in dieses Mona Lisa Café gehen. Da hatte ich irgendwie den Bug, dass die Tür nicht aufging. Ja. Da habe ich dieses Kapitel nochmal angefangen. Diese Schießerei da am Hafen 5-6 Mal gemacht.
Ich auch. Xbox oder PC?
PlayStation 3. Wird völlig ausgeschlossen. Okay. Und dann gab es nachher noch einen Bug, dass irgendwie nach einer Zwischensequenz, auch wieder nach einer Riesenschießerei, das ist einfach, der sich in die Unendlichkeit lädt. Da dachte ich mir, nee. Das Kapitel mache ich jetzt nicht nochmal mit diesen beiden Schießereien, ohne dann zu wissen, ob es klappt. Nee, aber da war es so, da gibt es ja eine Szene am Ende.
Was ich auch super doof finde, nur ein kurzes Beispiel für Mafia 2, was ich grundsätzlich bei Spielen immer doof finde, ist, wenn das Spiel dir die Spielwelt zeigt, du bestimmte Sachen machst, aber das Spiel sagt so irgendwie, nee, so darfst du das nicht machen. So geht das nicht. Da muss ich dich jetzt irgendwie per unfairen Mitteln wieder rauskriegen. Kurzes Beispiel. Mafia 2 hat diesen extrem schweren Level, wo man erst in diesen Hafenanlagen, in den Docks sich rumballert, dann geht man rein in dieses Warenhaus, dann ist da drin dieser sagen wir mal Endboss da, der einen mit Molotow-Cocktails bewirft und mit ich glaube, ein Maschinengewehr hat er auch. So. Ja. Was habe ich beim dritten oder vierten Mal gemacht? Ich bin einfach links hoch die Galerie hochgerannt und habe mich in diesem Zimmerchen versteckt, weil da ist ja sein Büro von dem Typen.
Da kann man rein.
Da kann man die Tür auch mal reingehen. Wenn man da drin ist, wird man aber sofort vom Maschinengewehrfeuer einfach getötet. Obwohl man da drin völlig in Deckung ist.
Oder das Spiel das nicht will. Das
ja, genau.
Es gibt nur zwei Stellen. Ich habe die Stelle aus. Ich habe es auf Hard durchgespielt am PC. Es war eine absolute Quälerei. Das war die
absolute Hassspiele. Wenn du Spiel sagst, du darfst da nicht rein.
Richtig, das war auch absoluter Scheiß.
Du darfst mich nicht ausnutzen. Und das hat zum Beispiel so einen Moment, gibt es in keiner Sekunde, zum Beispiel von so einem Spiel wie Deus Ex oder Bioshock, wenn du denkst, irgendwie, ich könnte mich jetzt da verstecken oder ich könnte jetzt in diesen Raum reingehen und diesen Tisch als Deckung benutzen, dann geht das auch.
Ja. Das ist halt einfach unfertig bei ihm.
Ja, da kann ich noch kurz reinmachen, das wollte ich sowieso im Podcast erzählen. Bei Dead Rising 2, der allerletzte Endgegner, da ist es so, der ist an sich ziemlich einfach, bloß fast immer, wenn du ihn angreifst und du kämpfst hauptsächlich halt im Nahkampf gegen den, schlägst du einfach durch den durch wie so ein Clipping-Fehler und kannst ihm keinen Schaden machen. Yeah. Es gibt immer nur einen ganz bestimmten Moment, wo man ihm Schaden zufügen kann. Und das ist einfach so, der Kampf an sich wäre nicht schwer. Sie haben einfach das Spieldesign, was auch das ganze Spiel vorher hatte, so als weggemacht, ja, und haben einfach so eine Unfairigkeit eingeführt, die total nicht in die Spielwelt passt, die total aufgesetzt wirkt, ja. Warum lachst du so?
Die Unfairigkeit.
Ja. Du hast doch schon mal weggemacht geladen.
Nee. Ja. Genau. Weil er wusste, was dann kommt.
Ja, genau. Präkognitive Fähigkeit gehört klar.
Der ist einfach wirklich so, als wenn das Spiel dich auf einmal mit einem gewollten Fehler konfrontiert, den es im ganzen Spiel vorher nicht gegeben hat und der einfach nur fies wirkt. Ist ihr das? Diese fiese Art von Design. Warum lacht der jetzt wieder so?
Mitleid mit dir.
Ich dachte, wir haben den Duke Nukem.
Genau, jetzt kommt's her. Aber nochmal auf Mafia 2 zurück, weil da gibt's, also das Spiel ist für mich irgendwie so das Äquivalent zu Death Proof. So, das ist irgendwie über zwei Drittel der Länge, ist das einfach stinkend langweilig, ja?
Ich fand Death Proof nie langweilig.
Ich aber schon.
Ja,
Und ich habe den voll oft geguckt, ich finde den immer wieder toll.
Ich fand es immer viel besser als Planet Terror, weil bei Planet Terror nutzt sich dann dieses ganze Gewaltmäßige schnell ab, hat man einmal gesehen, gut, aber diese Dialoge... Das ist
aber trotzdem die ganze Zeit so ein absoluter Spaß für und die Dialoge bei Death Proof sind auch nicht wirklich geil.
Das ist nicht
Pulp Fiction, so. Das ist einfach so.
Ja, natürlich ist nicht Pulp Fiction, aber...
So, und dann am Ende, so im letzten Drittel geht es dann ab, oder zwischendurch nochmal bei den Mädels.
Ich finde
finde immer, aber das sind die Leute, die den Film gucken, die dann immer so diesen Pulp-Fiction-Vergleich ziehen. Ich glaube nicht, dass Tarantino so gesagt hat, ich will jetzt das mit Pulp-Fiction, will ich jetzt nochmal nachmachen, so dieses Ganze mit dem Reden
und
so.
Muss ich ja gar nicht.
Aber die Kinobesucher sagen wieder so, naja,
ist nicht Pulp-Fiction.
Er wird das Beste, der Typ, wo sie das Auto klauen. Und einfach die Vorbereitung, die ganz lange Szene, wie die mit der reden und sagen, hey, der andere, der hinten, ja, die ist Pornodarstellerin. Und die wird es mal so richtig. Das wird einfach so zelebriert. 10 Minuten lang
wird diese Vorbereitung. Ja, es
gibt. Und dann siehst du einfach, wie er sie dann so anguckt und sie dann allein zurückgelassen wird. Und er guckt dann so mit dem Blick so,
Und sie spielt auch im ganzen Film keine Rolle mehr. Sie ist einfach, wird dann einfach so zurückgelassen.
Die war heiß, das war das Wichtigste. Auch so dieser Monolog, den er da hält, wenn er diesen Lapdance kriegt. Ja. So, das ist ja auch ziemlich cool. So, das sind so geile Tarantino-Elemente. Aber er wird halt so für seine Dialoge gelobt. Und die sind da halt die meiste Zeit irgendwie banal und langweilig. Ja. Und nachher am Ende geht die Action. Bei Mafia ist das auch so. Irgendwie finde ich so im letzten Drittel schafft das teilweise nochmal so ein bisschen seine alten Stärken
auf. The woods are lovely, dark and deep, and I got promises to keep, and miles to go before I sleep. Miles to go before I sleep, Butterfly. Naja, das war nämlich der coole Monolog, den du meintest.
Genau, den meine ich. Auf jeden Fall Mafia 2, ja, so im letzten Drittel schafft es dann halt nochmal ein bisschen Spannung und Action reinzubringen. Da hat die Story ja auch Konsistenz. So alles, was du vorher machst, hat ja irgendwie keinen Bezug. Und da gibt es halt auch Momente, wo du dann auch mal schockiert bist und danach ja was folgt, ich will das ja jetzt nicht spoilern, so, wo du halt eine Aktion machst, die dann unmittelbar damit zu tun hat. Und da war ich dann auch gepackt, so, da hatte ich dann auch Bock auf diese Aktion. Und das ist halt diese Emotionalität, die dann vielleicht auch oft fehlt so, in irgendwelchen Spielen, so dass du wirklich denkst so, boah, keine Ahnung, die haben meine Alte fertig gemacht, so, ich bringe die jetzt um. So war es zum Beispiel bei Prey. So, Kapi schwärmt ja von diesem Ende von Prey, so, wo die Frau halt stirbt und du dann am Ende da so brüllend durch die Gegend gehst und die alle niedermachst. So, wo du im Film immer denkst, boah, ja, so, ich würde den jetzt auch umbringen und wie auch immer. Und das fehlt in Spielen
irgendwie. Max Payne zum Beispiel. Fand das in Prey übrigens total scheiße.
Ihr habt es nicht gespielt.
Weil ich so das Gefühl hatte, in diesem Kampf, wo sie stirbt, Spoiler,
das habe ich schon gebracht.
Dass ich da, ja, man muss, ohne Schuld. Man muss es jedes Mal sagen. Dass ich immer das Gefühl hatte, ich habe diesen Kampf eigentlich richtig gut bestritten. Und ich habe aber trotzdem keine Chance, sie zu retten, egal wie gut ich bin. Ja, genau, ich habe mir das.
Ja, aber du hast dich gerettet. So könnte es ja auch sein.
Ja, aber durch dieses aktive Eingreifen, dass ich eigentlich das alles so aktiv erlebt habe, fand ich das unfair. Wenn es eine Cutscene gewesen wäre, super, dann hätte ich mir das angeguckt, er schafft es nicht, sie zu retten, aber dieses selbst involviert zu sein und so selbst von der Skriptsequenz dazu gezwungen werden zu versagen, das hat mich so abgefuckt.
Ja, gut sein.
Ich hast du noch gespielt? Falls du noch was gespielt hast.
Ja, ich habe natürlich Halo Reach natürlich mit Usern gespielt, wo ich sagen muss, mit dem einen Fearless so und so möchte ich nicht mehr spielen, der ist zu gut. Das macht keinen Spaß. Der macht doch immer diese Fähigkeit, dass du so auf dem Boden haust mit deiner Faust und da so ein Schutzschild entsteht. Ja. Ne? Wo ich immer gedacht habe, das ist die scheißeste Fähigkeit. Weil du kannst dich ja nicht, du kannst dich da nicht
total
bewegen.
Total Unfähigkeit im ganzen Spiel.
Du kannst dich da nicht bewegen und das ist ja voll blöd. Und der macht das so perfekt, du kriegst ihn nicht tot. Immer wenn er fast tot ist, macht er das ganz kurz und dann erschlägt er dich und so. Ja, der geht voll ab, der Typ. Also das ist ein richtiger, also...
Ist ätzend,
ich hätte jetzt fast Jude gesagt, aber das ist kein Schimpfwort. Wisst ihr das? Das ist ein Volk. Das ist ein Volk. Ja, nee, der ist zu gut. Den lösche ich aus meiner Freundesliste. Nee, Joe. Sonst habe ich wirklich nichts gespielt.
Naja, hast du was gespielt? Meine Castlevania hast du dir erst heute geholt.
Ja, was habe ich eigentlich nicht gespielt? Ich habe ja ziemlich weit, nur 3 Wochen nicht mehr da. Mafia. Viel Zeit zum Spielen. Mafia 2, dass ich leider nicht durchspielen kann. Das ist ja ein bisschen schade.
Weiß
ich,
verpackt ist.
Lohnt sich auch gar nicht so doll.
Nee, aber ich hätte jetzt trotzdem zum Ende doch gerne nochmal gewissen.
Das Ende ist der Oberklimmer.
Aber gut, im Vergleich habe ich eigentlich am meisten gespielt Red Dead Redemption. Und das Spiel ist einfach mal obergeil. Ja, also irgendwie ist, weiß nicht, so Mafia 2 ist irgendwie so ein Drittel von Red Dead Redemption. Und Red Dead Redemption ist der trotzdem immer noch geiler, auch in diesem Drittel. So.
Also,
das ist
ein Podcast mit Johannes.
Ja? Ich habe euch nicht zugehört, ich war gerade mit mir beschäftigt. Nein, also ich weiß nicht, das Spiel ist einfach super geil. Also das stimmt irgendwie alles. Ich finde auch so extreme Detailtreue einfach so super geil in diesem Spiel. Wirklich auf alle möglichen, bei den Animationen auf alle Sachen geachtet wurde. Und auch den Gewaltgrad, das muss ich mal sagen, so, das ist so ein Gewaltgrad, wie ich ihn dann so ein Actionspiel haben will, weil er einfach realistisch und hart wirkt. So, du hast halt so diese Einschüsse, er spritzt ein bisschen Blut, aber es ist kein Obergesplatter, so, du kannst nicht Leute zerfetzen, es ist nicht übertrieben, aber es fehlt auch nicht. Und ich finde, dadurch ist dieser Western halt so richtig geil, hart dargestellt. Aber ich finde, es entmystifiziert sich selbst ein bisschen durch diese Zufallsmission, die du ja immer, wenn du irgendwo durch die Gegend reitest, dann so Leute, die gerade überfallen werden oder so, was eigentlich geil ist, aber dadurch, dass sie sich relativ oft wiederholen, wird die eigene Illusion, die Red Dead Redemption so aufbaut, ein bisschen aufgebrochen.
Ja, ja.
So, das
bewusst, dass es ein Spiel ist. Was
stimmt, man müsste es irgendwie abschalten können, wenn man es
entfernt. Ja, oder das Spiel müsste von vornherein alles nur ein- oder zweimal
zeigen. Ja, das stimmt.
Perfekt zu sein. Ja. Also ich finde es echt Wahnsinn. Obwohl ich nach wie vor ein bisschen verwundert bin, dass es mich noch nicht so, also es kribbelt nicht so richtig so, dass ich jetzt unbedingt immer weiterspielen will, obwohl es saumäßig Spaß macht, wenn man spielt und ich dem Spiel eigentlich auch gar nicht viel ankreiden kann. Also, aber nichtsdestotrotz ist das ein super geiles Teil.
Ich glaube, vom Kribbelfaktor war bei mir GTA 4 auch besser.
Ja. Ja. Weißt du, irgendwie. Also es macht bei mir immer die Atmosphäre, die eigentlich bei Red Dead
Redemption. Weil die Welt mir auch näher war.
Während des Spiels oder vor des Spiels?
Während des Spiels.
Aber es liegt vielleicht auch daran, dass ich mich noch nicht so durch die komplette Welt bewegt habe, sondern immer nur in diesen ersten beiden Städten bin und noch
aber gar nicht so weit. So groß ist das auch gar nicht, das Red Dead Redemption, wenn man es so sieht.
Nee. Ja, aber es kommt ja trotzdem noch mehr. Ich habe mich auf der Karte schon umgeguckt, also es ist trotzdem schon beeindruckend und geil.
Vor allem, weil halt, also es ist einfach, die meiste Zeit ist ja leere Fläche. Also
ja, genau, ja, genau.
Ob das ja nur in Mexiko unten ist oder so.
Ich habe jetzt auch nicht so das Gefühl, diese Anfangsstädte und diese Ranch und so, dass die, dass ich die irgendwie so vergessen hätte oder dass die weiter weg wären für mich, dadurch, dass ich jetzt schon durch habe, weil du halt bist ja immer in denselben Städten, in denselben paar Städten gewesen, bist immer wieder dahin zurückgegangen.
Und ich fand zum Beispiel auch das nie so beeindruckend, wenn du da in Mexiko warst, in diesen ganzen Städten, da sah irgendwie jedes Haus gleich aus und du bist ja immer nur dahin gegangen, wo du hingehen musstest, wo dein nächstes Quest-Item war oder so. Ich finde bei Spielen wie GTA 4 halt so, Liberty City, da gibt es viel mehr zu gucken und viel mehr, da gibt es halt eben noch hier den Nachtclub und da eine Bowlingbahn und sowas.
Könnte auch noch ein Tick besser sein, wenn es sich noch ein bisschen mehr an die Rollenspiele anleitet, dass du vielleicht mehr mit Leuten noch reden kannst.
Ja. Was sagt ihr denn zu dem DLC, der angekündigt ist, der finde ich, also ich habe es noch nicht durchgespielt und der tönt mich jetzt schon direkt irgendwie ein bisschen ab, weil dieses komische Zombie-Pferd und die Zombies im Wilden Westen
passen so kaufen,
gar nicht rein.
Was? Aber
es gibt
Spaß,
es, gibt es, ist einfach so eine Sache in meinem Kopf. Die Entwickler finden das irgendwie cool und ich finde es total dämlich, das zu machen.
Das finde ich so, ist irgendwie als Alternative so, also wie gesagt, so wer da Bock drauf hat, das mal witzig findet, so mit
Zombies im Wilden Westen. Aber es ist doch gerade so authentisch, Zombies waren doch noch nie im Wilden Westen und das ist echt so ein richtig geiles
Western-Game.
Nein, Zombies gibt es irgendwie in Fantasy wie World of Warcraft oder in Left 4 Dead. Da passen sie überall hin.
Zombies, sie haben sie zuerst gesehen bei World of Warcraft.
aber gerade in diesem schönen Western-Film, wo ich an
Terence Hill und Bud Spencer
und World of Warcraft nicht haben.
Ich finde eigentlich cool, dass es jetzt so ein DLC kommt mit so einer neuen Singleplayer-Kampagne, wo einfach was ganz Neues gezeigt wird. Jetzt mal ganz allgemein, ich finde es cool, dass das Spiel einem auf einmal was ganz Neues zu bieten hat. Aber ich muss auch sagen, mich reizt einfach Red Dead Redemption an sich nicht mehr. Ich habe mir auch die ganzen Multiplayer-Dinger nicht runtergenommen, die ganzen Outfits und so. Mhm. Deswegen bin ich nicht heiß drauf. Ich werde es mir wahrscheinlich irgendwann, wenn es wieder discounted wird, beim
Deal of the Week
oder sowas, werde ich es mir vielleicht mal geben. Die dann auch einen DLC-Code hat für die GTA 5
Demo-Exklusiv. Genau.
Nein, aber ich finde es auf jeden Fall cool, wie ernst Rockstar das Ganze nimmt. Also sie haben ja nicht nur als einfach so ein DLC rausgehauen, sondern so ein neues Packshot extra dafür gemacht, was du dir halt dann online angucken kannst für diesen DLC. Und die machen da schon, die stecken da sehr viel Liebe
rein. Ja, DLC trotzdem scheiße.
Sie sind die kommen von The Lost and Damned und The Ballad of Gay Tony. Also
ja, genau.
Alles andere hätte ich jetzt gesagt, wäre ein Rückschritt für Rockstar gewesen.
Aber sie haben auch
bei diesem Multiplayer kam halt ziemlich viel auch kostenlos immer angeboten. Das fand ich auch ganz, ganz gut eigentlich. Du hattest immer das Gefühl, dass es.
Ich habe das nicht eine Sekunde im Multiplayer gespielt.
Ich auch nicht, ja. Zum Glück müssen wir uns jetzt nicht schämen, weil wir es nicht getestet haben. Also, wir können es ja sagen. Wir sind normale Spiele.
Ich würde auch dazu stehen, wenn ich es getestet hätte, weil
klar,
das sind einfach Spiele für mich, genau wie Bioshock 2 irgendwie so, die ich will keinen Multiplayer, ich brauche das nicht und das Spielerlebnis ist für mich der Singleplayer. Ja. Ich hab wie die meisten Menschen nur Zeit in begrenzter Form. Und wenn ich ein Multiplayer-Spiel mache und mich damit viel und intensiv beschäftige, dann sind das ein oder zwei Spiele im Jahr. Ja. Und das ist wie bei den meisten entweder so das Halo oder eben das Call of Duty. Oder jetzt für die ganz Verrückten, eigentlich wegen Medal of Honor oder
Battlefield.
Oder was. Was sind denn so eure favorisierten Multiplayer-Spiele, also die ihr immer wieder spielen könntet, so auch über die ganze Zeit.
Mario
also, für euch ist das geilste Multiplayer-Spiel.
Ja, wer jetzt
mal Mario Kart gehört
dazu. Das gehört dazu, vor allem, weil man bei Mario Kart nicht irgendwie 40 Stunden in der Woche üben muss, um irgendwie eine Chance zu haben, weil durch dieses völlige Roulette-Glücksprinzip, das sowieso egal ist. Aber Mario ich muss Party sagen, mir fehlt einfach die Zeit, mich mit einem Multiplayer-Spiel richtig zu beschäftigen. Deswegen würde ich zum Beispiel sowas wie Halo oder Call of Duty, hätte ich eigentlich keinen Sinn, weil ich habe nicht die 2-3 Stunden am Tag.
Also Halo finde ich gerade deswegen cool, weil ich finde...
Du hast gerade gesagt, dass du es nicht mehr spielst
mit dem Typen.
Ja, mit dem Typen. Ja. Aber ansonsten ist es einfach ein Spiel, wo man unheimlich schnell drin ist und sehr flexibel ist, wie man am Spiel herangeht. es gibt nicht diese ein, zwei Taktiken, mit denen man immer gewinnt. Auch Fearless wird irgendwann seinen Meister finden, der eine ganz andere Taktik benutzt.
Das wirst nicht du sein.
Du hast das gehört. Ich übe ja schon. Und du merkst auch wirklich, wie du schon innerhalb eines Abends viel besser wirst in Halo. Ja. Das ist einfach, das funktioniert einfach bei diesem Spiel. Deswegen ist das auch so mein Multiplayer-Favorit. Aber ich habe früher extrem lange Half-Life 1 gespielt, einfach auch ohne Mods oder so, einfach nur den Deathmatch davon, fand ich immer super, weil auch jeder Mensch Half-Life hatte. Du konntest immer zu jemandem nach Hause gehen und sofort deinen Laptop aufmachen oder deinen Computer mitbringen und jeder hatte Half-Life von Counter-Strike drauf. Und ja, sonst...
Bei mir ist es StarCraft 2.
StarCraft 2 spielt auch. Bei mir. Aber ich habe extrem lange auch Age of Empires 2 und 3 gespielt. Also,
obwohl 3 nicht, aber 1 und 2 ja. habe ich gespielt, ja. Fandest du 3 gut? Sorry, das ist jetzt zu off-topic, aber 3 fand ich gar nicht mehr so
gut. Nee, haben mir schon gefallen, aber...
Du hast den Titel verpasst, wir sind nicht bei StarCraft 3.
Nee, wir sind bei Age of Empires.
Haben mir schon ziemlich gut gefallen, aber es hat sich nicht mehr...
physikalisch gerichteten Kanonenkugeln.
Ja, Moment, also... Aber die... es hat auch schon Bock gemacht, aber...
Da war die Kamera so nah dran, wegen der 3D-Scheiße.
Ja, das hat mir alles
so... Und dann so Sachen, du konntest irgendwie durch Mauern durchschießen oder sowas. Ja, das war ja das Tolle. Kanonenkugeln.
Der Multiplayer hat sich niemals mehr so spannend gespielt wie beim zweiten, weil der viel schneller so in so festen Bahnen sich das bewegt hat.
Age of Empires 3 ist auch voll untergegangen. Also kein Mensch verbindet doch irgendwie den dritten Teil jetzt so großartig. Oder sagen wir mal die Age of Empires Marke mit dem dritten Teil. Obwohl, du denkst doch grundsätzlich an den zweiten oder ersten.
Ja, das wenn ist du den gespielt hast schon. Aber das ist witzig, weil wenn ab und zu Leute jetzt noch so LAN-Sessions oder sowas machen, dann wird halt immer Age of Empires 2 gespielt. Ja. Und keiner kommt da an mit, wollen wir mal den dritten spielen? Nee. Und das ist halt lustig, weil zum Beispiel bei StarCraft das natürlich besser geklappt hat. Also da ist jetzt nicht so, dass jetzt alle Leute was sagen, lass mal den ersten spielen. Da ist der zweite, der legitime Nachfolger, der alles besser macht quasi. Aber jetzt, wo wir bei ich glaube, wir sind fertig mit dir? Mit Johannes?
Dann bei Johannes.
Ja. Oder was war das denn noch? Also, wir hatten Mafia, wir hatten Red Dead Redemption.
Ich habe noch wieder ganz viel Street Fighter 4 gespielt. Super Street Fighter 4.
Also genau, wir sind fertig mit Johannes.
Super. Muss ich sagen, nee, weil das jetzt auch gerade zu dem Multiplayer-Ding passt. Yeah. Also ich muss sagen, das ist glaube ich so mein absolutes Multiplayer-Spiel. So, obwohl ich da eigentlich, sagen wir mal, in 19 von 20 Kämpfen grundsätzlich auf den Brettern lande im Online-Modus. Aber das ist irgendwie trotzdem so extrem motivierend. Ich weiß nicht, das macht einfach super Spaß. Ich muss auch sagen, ich glaube, das ist sogar mein Spiel des Jahres. Eigentlich schon fast.
Und was ich mal, spielst du es alleine oder online gegen andere?
Ich spiele es online gegen andere.
Ja, also alleine macht mir Super Street Fighter gar keinen Spaß.
Nö, auch ich hab ja noch einen Kumpel bei mir in der Wohnung, also mit dem ich auch zusammen wohne, der auch da
Spaß macht. Der ist auch wahrscheinlich ungefähr so stark wie du.
Ja, der ist ungefähr so schlecht wie ich. und online werde ich da eben total gebasht, aber es macht halt einfach super viel Laune, weil das Spielgefühl einfach perfekt ist. Aber was mich dann auch extrem mal reizen würde, weil ich es jetzt überraschenderweise auch in letzter Zeit nochmal ganz viel gespielt habe, ist das beste Rennspiel aller Zeiten.
Dragon
Quest Bluestorm, richtig, für den
GameCube. Ne, wir wissen ja mal, dass immer noch das bestaussehendste Rennspiel aller Zeiten ist, Dirt 2, kleines Update, nur mal so für den Podcast.
Das Bestaussehendste.
Das mag sein.
Und bei Fest Bluestorm, ich war auch überrascht, wie gut ich noch einfach bin. Also ich habe den Normal- und Hard-Mode einfach gleich sofort auf dem ersten durchgespielt. Und da würde mich einfach echt mal ein Online-Modus interessieren, weil ich wirklich gerne mal wissen will, keiner aus meinem Freundeskreis mag das so wirklich, das Spiel. Und die können es auch alle nicht. Wie gut ich eigentlich wirklich bin. Ich würde mich gerne mal mit den 5 Spielern auf der Welt messen, die das vielleicht auch so toll finden wie ich.
Tja,
die hören bestimmt zu.
Die hören bestimmt.
Na, aber bestimmt, genau.
Aber eigentlich für die
360 kommt, naja.
War ich ja schon ganz gespannt jetzt auf die Überleitung zu Micha, weil wir im letzten Podcast haben wir unter anderem gesprochen über Formel 1 2010, wo uns ja die Schweinebacken von Koch Media kein Muster geschickt haben. Und das führte zu solchen lustigen Blüten, wie das ein sehr aufmerksamer Area Games Podcast-Hörer uns sogar angeboten hat, uns sein Exemplar zur Verfügung zu stellen, wo wir dann gesagt haben, das ist ein super nettes Angebot, aber nee, so weit kommt es dann nicht, dass wir hier sozusagen dann noch unsere User ausbeuten, damit wir einen Test liefern können zu einem Spiel, wo der Publisher uns das Muster vorenthält.
Nee. Manchmal müssen wir unsere Spiele aber auch nicht ausbeuten. Ich muss mal kurz sagen, du hast gerade beiläufig eine Klolektüre aus deinem Tisch gegriffen.
Ja.
Das sind diese kleinen Heftchen mit lustigen Bildern. Ich habe das ja im letzten Podcast schon mal angesprochen, dieses wtflol.de, das ist ja auch eine Website, wtf-lol.de. Der hat mir nämlich jetzt 8 oder noch mehr... Ich kann nicht so gut zählen, von diesen Klolektüren zugeschickt.
Das war passend, der Satz.
Die sind echt ziemlich witzig und ihr könnt euch alle eins mit nach Hause nehmen, weil der die uns geschickt hat.
Ich bin noch viel dankbarer.
Liebe Wortspiele. Ich
bin auch noch dankbarer, weil du mir die Überleitung so schön versaut hast.
Ja, aber du hast sie selbst versaut. Du hast das Heft nämlich hervorgeholt und darin geblättert. Während du erzählt erzählt hast, hast du das Buch gelesen.
Dafür muss ich beim Reden nicht husten wie ein 80-Jähriger.
Ja,
die sind echt gut.
Ja, 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 die sind auch gut.
Ich kann total empfehlen.
Was ich aber eigentlich sagen wollte, ist, dass unser Stargast Micha natürlich diese F1 2010-Lücke, die wir jetzt im letzten Podcast hatten, natürlich auffüllen können. Weil du kannst ja nochmal erzählen, wie dir dieses Rennspiel gefallen hat. Also du als F1 2010-Spieler.
Ja.
PC?
Natürlich.
Nee, wir haben die PS3-Version getestet. Die
PC-Version
haben sie uns lustigerweise auch nicht gegeben. Die scheint ja noch mehr Fehler zu haben. Aber allgemein, F1 braucht einen riesigen Patch, weil.
Das ist geschenkt.
Weil da.
Jetzt auch die PS3-Version.
Auch die PS3-Version. Ja. Alle Versionen leiden darunter, dass gar kein echtes Rennen stattfindet, sondern alle in so einer kleinen Bubble quasi um dich herumfahren und die Rundenzeiten einfach so generiert werden. Das
ist ein super Gummiband.
Ja, das heißt, wenn man am Anfang zum Beispiel in eine Box fährt, als Erster.
Von allen auch
in die Box. Von allen. Nein, nein, da fährt keiner von in die Box.
Die bleiben
alle warten. Nächsten Runde kommst du raus und die fahren in die Box und du bist trotzdem Letzter. Du bist immer Letzter.
Ja.
Immer. Das ist total lächerlich. Das ist der Teil an dem Rennspiel, der total kaputt ist und der unbedingt gepatcht werden muss. Was sehr, sehr gut ist an Formel 1, ist das Fahrgefühl.
Wenn du als Erster in die Box fährst, dann bist du doch automatisch Letzter.
Ist klar, oder? Das ist schon richtig, aber die anderen fahren ja auch alle in die Box.
Und ach so.
Die fahren dann eine Runde später oder so, und es ist ja nicht so, dass du da irgendwie 15 Sekunden Vorsprung rausfährst. Du kannst auch mit 10 Sekunden Vorsprung als Erster in die Box fahren, dann gehen alle in die Box und du bist trotzdem Letzter.
Ah, okay.
Das ist total kaputt.
Weil deine Boxencrew so lange braucht, oder?
Nee, auch das nicht. Die Zeitabstände, all das ist total
dämlich geschrott. Jetzt diesen Backstütz, ja?
Pum, pum, pum.
Naja, aber was sehr, sehr gut ist, ist das Fahrgefühl an dem Spiel. Es steuert sich besser sogar noch. Ich habe gehört, du hast über Geoff Crammonds Grand Prix 2 geredet.
Ja.
Mindestens genauso
gut. Ich fand auch Grand Prix 3 ziemlich cool.
Grand Prix
3 ist auch gelesen. Super.
Ich habe mir sogar extra immer ein Lenkrad gekauft.
Wenn ja, zu Recht. Und auch für das neue Formel 1-Spiel von Codemasters lohnt sich ein Lenkrad. Das Fahrgefühl ist spitze. Das Force Feedback war noch nie so gut in einem Formel 1-Spiel. Alleine seine Runden zu drehen oder gegen Freunde online zu spielen, das macht richtig Spaß. Der Rest ist totaler Schrott. So einfach kann man sagen. Es ist ein super Start.
Kann ja nicht sein, weil diese tollen Wertungen, die dieses Spiel
überall bekommen. Das ist mir ein Rätsel. Also
welche?
Bei uns ist
89%
im User. Bei uns hat es nicht gut abgeschnitten, aufgrund der vielen Fehler.
Aber ihr gebt ja gar keine Wertung.
Welche
Wertung
hättest du denn gegeben? Welche Wertung hätte ich gegeben?
70%. 70 ist doch relativ hoch.
Eine 7. Weil das Wichtigste an einem Rennspiel ist, dass es Spaß macht, alleine nach den Hundertsteln zu jagen. Gerade wenn du Formel 1 spielst.
Ist das wichtig?
Für mich schon. Okay. Schon. Danach kämen wir dann irgendwie Rennen und KI und das klappt. Das ist lustig, die KI ist ja auch
das war mit
gar auch nicht so schlecht. Was Spaß macht, sind zum Beispiel die Duelle auf der Piste, auch wenn sie im Endeffekt nicht real sind, weil diese Rundenzeiten
ja so unendlich sind. Es ist ein Spiel, es ist nicht real.
Ja, aber es könnte dir ja so vorkommen, aber du machst da halt die Duelle und sie bedeuten in Wirklichkeit nichts. Die KI
ist in jedem Test theoretisch.
Das Spiel ist aber nicht real, das ist
Kritikpunkt rein. Du Flücke, das ist ja unrealistisch.
Was ja, alles eher nicht, kann. Eher nicht
real. Grafik auf Video ist schöner.
Ja.
Ja. Von Formel 1, das stimmt.
Was hast du sonst noch so die letzten Tage gespielt? Du spielst ja auch, du, das wissen ja viele bestimmt eben auch, dass du ja auch hauptverantwortlich mit bist für die Spieletests auf Golem.
Ich muss ja selber lachen.
Als quasi fast einzig Aktivposten. Ja. Aber,
komm, der Peter macht auch viel.
Ja, nein, aber das ist ja gar nicht der Punkt, sondern der Punkt ist ja eigentlich, gibt es etwas, wo man sagen kann in den letzten zwei Wochen, was du jetzt rein aus Privatinteresse gespielt hast?
Ja.
Komm bitte nicht mit Minecraft.
Nein.
Aber was wo du sagst,
nein,
so irgendwie.
Ist, das, ist ja,
nicht
es ist mir total klar, worauf du anspielst. Es geht natürlich um Civilization 5.
Nee, in der Tat hatte ich jetzt auch gar nichts angespielt. Die Sache ist bloß die, zum Beispiel, wenn ich jetzt sagen würde, kommen wir vielleicht später zu. Ich habe viel gespielt in letzter Zeit, was ich nur gespielt habe, weil wir das testen sollten oder so. Mhm. Das hätte mich jetzt privat nicht interessiert.
Nein, ich hab schon jetzt über 60 Stunden in Civilization 5
gespielt. 60 Stunden?
Ja.
Ich habe gerade mal 8 Stunden oder so reingesteckt und ich finde sicher, weil ich nur sehen wollte, ist, was ist einfach dran? Was finden alle daran so toll? Ich habe es bis heute nicht gefunden.
Allgemein an der Serie oder allgemein an dem Civ 5 jetzt?
Allgemein an der Serie. Ich habe
allgemein an der Serie. Jedes Spiel ist immer anders. Also jede Karte, es macht immer wieder Spaß, die Karte zu erkunden. Und
die ersten ein, zwei Stunden sind so extrem langweilig.
Ich finde mit am besten
als Spaß.
Die sind mit das Beste an Civ, ja.
Ja, ich weiß nicht.
Man erkundet die Karte, man muss die perfekten Spots schon finden für seine zukünftigen Städte.
Ja.
Musste sich dann entscheiden, okay, was macht das für einen Sinn? Habe ich eine Chance auf einen kulturellen Sieg? Ja. Habe ich eine Chance, irgendwie militärisch zu machen, weil ich überall Berge habe und meine Produktion super ist? Wo sind die anderen? Und das ist alles in Ziff 5 noch spannender, dadurch, dass es jetzt Stadtstaaten gibt. Das heißt, diese Diplomatie...
Ja, aber die kann man nicht mal einnehmen, war
die sind voll doof. Die kann man einnehmen.
Ja, ich habe das nicht geschafft. Ich weiß nicht, ich habe immer bombardiert und so mit meinen Pfeilleuten. Aber ich
du kannst da einmarschieren. Ist auch was Neues. Du kannst da halt als Marionettenstaaten mit an dein Reich anbinden oder du kannst sie komplett einnehmen. Das resultiert dann darin, dass deine Leute insgesamt sehr viel unglücklicher sind.
Aber ich bin so der super über Civ 5 Noob.
Aber dafür ist es
mit
Civilization Revolution. Wenn ich das nicht
anmache, das klingt echt so, wie jetzt, ob so,
wenn das ist die perfekte Demo
von der Kinder kauft dir Dreirad.
Ja, nee, es ist aber so. Das passt perfekt. Der Spruch war gut, den du gemacht hast. Civilization Revolution ist das Dreirad für Civilization Spiele.
Oder so ein Kindertöpfchen. Statt dem richtigen Klo, so ein kleines, kennst du
dieses Spiel? Ja, genau.
Die keinen Abfluss haben, wo die Kacke immer drin bleibt.
Aber, ja.
Also auch die Präsentation, das Civilization 5 ist das erste, was richtig, richtig schön aussieht. Wenn man ansatzweise guten PC hat, die Wolken und dadurch, dass das jetzt alles Hexagons sind. Ja, anstatt für den Fog of War. Der grafische Effekt ist einfach nett und es wirft alles Schatten und wie die Landschaften sich ineinander fügen. Dazu dieser Anspruchs, das ist einfach ein anspruchsvolles Spiel, weil es die Geschichte der Menschheit auch so schön immer wieder neu verpackt. Du lernst ja auch jede Menge. Alles, was ich schon über Geschichte in den ganzen Sachen gelesen habe, die es zu Civ 5
gibt. Ja, aber die Herrscher, die leben immer alle ewig. Ich spiele als George Washington
von 2000. Natürlich ist es realistisch, es ist ja ein Spiel.
Ich habe da schon irgendwie meine B-17-Bombe im 17. Jahrhundert oder so. Aber was mich am meisten nervt, finde ich, als nur rein jetzt für mich persönlich, weil das Spiel super ist, da ist es gar kein Zweifel.
Das ist nicht für
jeden. Es ist nicht für jeden,
ganz genau. Auf keinen Fall.
Ich bin ganz klar aus der Gruppe der nicht für jeden. Was ein bisschen gestört ist, wenn ich ein Spiel anfange, ja? Diese ganzen Optionen, die ich am Anfang einstellen kann, kleine, gerade, große,
spiel doch einfach jetzt spielen, musst du ja nicht.
Ja, aber ich fühle mich um den Sieg gebracht. Wenn ich so viele Optionen von vornherein habe, habe ich das Gefühl, ich stelle jetzt entweder was zu Leichtes an, dann gibt mir das Spiel keine Herausforderung, ich stelle was zu Schweres an, ich weiß aber nicht, wie ich das dann schaffen soll. Weißt du, ich finde das immer dieses, wenn man sowas zu sehr optionalisen kann, dass man das zu sehr
anpasst. Es steht aber direkt dabei, du kannst, also es wird empfohlen,
ich habe zwar den zweiten Spiel, Tycoon gespielt.
Ja, guck,
also 1, 2, 3 und so. Ja, und das sind super Spiele gewesen. Und da gab es am Anfang die Auswahl zwischen schwer und leicht. Also meistens drei Schwierigkeitsgraden. Schwer, mittel, leicht. Und da hing es dann davon meistens ab, wie viel Startkapital man hat und sonst was. Mhm. Aber das war's. Nee, ich konnte nicht wählen, kleine Karte, große Karte, sonst was.
Aber ich glaube, das ist einfach, um mehr Abwechslung reinzubringen. Ich finde ja sowieso, gerade bei Civilization, wenn das mal vergleichst. Nehmen wir mal Uncharted. Das habe ich in 12, 13 Stunden durchgespielt. Ja. Das hat mir dann Spaß gemacht. Dann sage ich, das ist so ein geiles Spitzenspiel. So, dann nehmen wir jetzt Civilization. Da hat man ein Spiel gespielt. Das hat auch 10, 12, 13 Stunden gespielt. Hat man 10, 12, 13 Stunden gespielt. Das war super. Dann fängt man das nächste an. Das ist dann vielleicht nicht so toll. Und dann findet man es irgendwie nicht mehr so geil. Man kann das Spiel halt ewig spielen, dadurch, dass man es so ewig stark customizen kann. Ja, auch mit dem Mod-SDK, was gerade rausgekommen ist. Der neue Mod-Editor ist der Hammer. Unterstützt zum ersten Mal Lua, das ist so eine Programmiersprache, mit der das halt alles sehr viel komfortabler noch geht. Da kommt auch jede Menge. Das ist halt, da gibst du 40 Euro aus und hast Spielspaß. Das könnte dein einziges Spiel für ein Jahr sein.
Ich habe mir bis jetzt jedes Ziff, was es gab, gekauft, wobei ich natürlich sagen muss, die ersten beiden waren auf irgendwelchen Heft-CDs. Ja. Aber ab Ziff 3 habe ich mir dann immer direkt die Vollversion gekauft.
Zurecht.
Und ich muss sagen, jedes Mal bin ich mit der Packung nach Hause gegangen. Auch ich habe auch immer die ganzen Add-ons gekauft. Und ich bin nach Hause gegangen.
Du bist mit der Zeitung nach Hause gegangen.
Nein, nach den ersten beiden habe ich immer drauf geguckt und dachte mir, während ich nach Hause gegangen bin, aber ob das jetzt wirklich das Geld wert war, ich meine, ich habe ja jetzt schon Ziff voll lange gespielt, die ganzen Teile, und so anders sieht das jetzt nicht aus. Und jedes Mal, nach einer Stunde, war ich wieder so süchtig und habe wieder überall die ganzen kleinen Feinheiten gesehen, wie sich das wieder verbessert hat. Und jedes ist ja
auch wieder anders.
Und das Fünfte ist nicht nur anders, das Fünfte ist fast schon die Perfektion irgendwie.
von Dadurch, dass du den Kampf halt jetzt noch so auseinander gemacht hast. Jede Einheit darf nur noch auf einem Feld stehen. Ja. Dadurch spielen sich die Kämpfe so wie bei Panzergeneral, also strategisch.
Und ich liebe Strategiespiele sowieso, wo ich am Anfang anklicken kann, ich möchte auf dem echten Planeten spielen, wo auch die Menschen wohnen. Nämlich der Erde. Ich will die scheiß Erde spielen. Ja. Das ist doch das Geilste.
Weil ich glaube nach wie vor, so die Civilization-Reihe ist halt einfach auch so eine Spielreihe, wo man sich extrem, also die extrem Vorstellungskraft einfach erfordert, wo man sich da auch sehr selber reinhängen muss. Weil ich finde, wenn ich darüber lese, finde ich das auch mal alles übelst interessant. So, ich sehe dann auch die Screenshots.
Und mach dich jetzt nicht selbst schlecht.
Das ist echt irgendwie langweilig.
Ja.
Und ich weiß genauso, das ist so ein Spiel, das könnte mir total viel Spaß machen, wenn ich mich wirklich denn da hinsetze und diese ganzen Optionen lese und mir darunter was vorstelle. Dann könnte mir auch so ein Rennspiel wie Gran Turismo oder was weiß ich, vielleicht auch dieses F1 Spaß machen, weil ich dann sehe, ja, ach, mit diesen Tuning-Möglichkeiten kann ich das und das verändern. Und bei dem Rennen geht es mir dann nur noch darum, irgendwie den Gegner jetzt vernünftig irgendwie durch fahrerisches Können auszunocken und nicht noch geil auf einer schönen Strecke zu fahren und vielleicht super Unfälle zu sehen. Was hilft es das auch so, wenn man sich da reinversetzt? Aber ich habe da auch nicht die Zeit für. So, und
ich habe
auch wahrscheinlich nicht so den Elan dafür, das zu machen. Und ich glaube, dir geht es wahrscheinlich ganz ähnlich, Alexander.
Ja.
Nee, also dass du auch so geführt werden musst ein bisschen von dem Spiel. Zum Beispiel bei diesem Railroad Tycoon, da siehst du deine Eisenbahn.
Da wird man genauso wenig. Also bei Railroad Tycoon wird man nicht irgendwie mehr geführt als bei
Sims. Ja, aber du brauchst die Abstraktion nicht mehr.
Ich habe Sims nie als besonders... Wie soll man sagen? Natürlich ist es irgendwo anspruchsvoller. Ich habe es nie als besonders einsteigerunfreundlich empfunden. Ich fand das immer, du hast deine Berater gehabt.
Ja, die ganze Zeit sagen sie dir alles.
Tutorials. Du kannst sie fragen,
du musst unbedingt mal Napoleon
sprechen, was du gerade die Seite so auch die Tutorials, die man von Anfang an hat, die haben Schritt für Schritt.
Man muss es halt wollen.
Ich fand das immer.
Es ist ja gerade, es passiert ja immer so viel, und es ist immer so, also für mich zumindest so, also wie gesagt, ich habe das ja auch gesehen, also das erneuern die Berater, die eigentlich sagen, was du zu tun hast, prima, toll.
Das heißt aber nicht, dass sie dir zum Sieg fällen, wenn du immer nur das was machst, was die sagen, dann
aber, gewinnst du am Ende. Aber dann auch so intransparent, dann hast du also so wie weit du da im Verhältnis zu den anderen bist und ich habe so, das Spiel gibt mir nicht so genug Rückkopplung. Also ich mag es halt lieber so bei so Wirtschaftssimulationen, wo ich ein großer Fan von bin, wie halt Railroad Tycoon oder früher der Industriegigant oder halt mein geliebtes The Movies, was ich schon irgendwie 1000 Mal gespielt habe. Das ist super. Das ist einfach so alles so, es ist einfach so alles klar, ich verstehe alles so. Wenn der Schauspieler schlecht gelaunt ist, ist der Film schlecht. Dann gibt es ein Sperrgebiet, weißt du, das ist so, das alles ist transparent und bei Civilization, jetzt muss ich zuerst Philosophie erfinden oder ich kann nicht zuerst Buchdruck und dann das und aber es bringt eigentlich
gar nichts.
Also ein Kolosseum bauen, habe ich nichts von.
Oder ja, so, das macht es aber ja wieder so realistisch eigentlich, weil echte Politik ist ja genauso
undurchschaubar. Ah, ja, vielen Dank.
Ja, offensichtlich bist du da nicht so der
Meinung. Stuttgart 21, wa?
Du kannst halt nicht alles gleichzeitig machen, du musst dich für irgendwas entscheiden.
Ja.
Wenn du versuchst, alles zu machen, dann bist du immer unzufrieden. Ich kenne das auch.
Aber
wenn
man alles versucht, dann ist man unzufrieden. Ja, du findest, das geilste Ziel ist so, mit Alpha Centauri, also sozusagen dein Raumschiff zu bauen und zum Alpha Centauri zu fliegen. Das ist dann irgendwie der Wissenschaftssieg. Glaube ich, oder?
Genau.
Naja, das Space Shuttle. Das Space Shuttle zusammenzubauen, dann fliegst du nach Alpha Centauri und hast dann eben diesen Sieg.
Das ist der Wissenschaftssieg.
Der Wissenschaftssieg, genau. Wenn du von vornherein sagst, so, das ist so der coolste Sieg, den du haben willst.
Naja, das musst du von der Karte abhängig machen, von deinen Städten. Du kannst nicht von Anfang an starten und sagen, das ist der Sieg, den ich schaffen will. Das kannst du versuchen, das kann aber sehr, sehr schwer werden.
Ich mache ja mal den Endsieg.
Das ist ja militärisch. Kannst du ja auch haben.
Ja, klar.
World Domination oder so.
Ja.
Ja, nee, also
ich finde immer die nervigste Phase ist die, wo du anfängst, mehrere Städte zu bauen und wirklich dann eine nach der anderen machst und du letztendlich baust du dann in allen Städten auf einmal dasselbe, weil du erstmal diese Grundlagen schaffen
musst.
Das ist immer die zäheste Langsamphase.
Vom 10. Da baust du
überall ein Aquädukt und so und da kommst du nicht wirklich voran.
Also, wenn du dich in Aquädukt?
Genau.
Keine Ahnung.
Ich weiß noch, dass man das immer bauen sollte, um viel Nahrung herzustellen in den
Städten. Gut, um die ganze Sache mal ein bisschen hier zu beschleunigen, eine Sache will ich unbedingt noch zu Formel 1 sagen, das Ding hat kein Schadensmodell, das als Schadensmodell hat, ist ein absoluter Witz und ein Formel 1 Spiel ohne Schadensmodell rauszubringen ist absolut lächerlich.
Ich habe die Jeff Crommond-Dinger nur wegen dem Schadensmodell gespielt. Ich fand das immer fantastisch. Und
die Leute gucken ja auch nur Formel 1 oder so.
Alles, was dir da abfällt, ist der Frontflügel und der Heckflügel und du kannst trotzdem, auch wenn die Dinger fehlen, fast genauso gut weiterfahren und das ist lächerlich.
Ich fand das immer so geil, wenn du auf einmal nur noch so eine
Seifenkiste ohne Räder hast. Formel 1, finde ich, klingt so, ob Kurt Masters echt gar keinen Bock hat auf die Lizenz.
Doch, nein, die haben Bock. Die haben auch das Fahrgefühl speziell gekriegt, nur das ist halt, die hatten nicht genügend Zeit, habe ich das Gefühl. Die haben auch das
kam aber das jetzt auch viel zu spät nicht
raus.
Weil es gab doch davor schon das andere, was nur für Wii kam. Das heißt,
sie
haben doch schon gesagt, wir lassen uns ein Jahr lang länger Zeit und bringen es erstmal nur für Wii raus. Das
ist natürlich traurig.
Also, sie hatten doch die Zeit.
Kurt Masters hat auch keinen Standort mehr in Deutschland.
Ja, das sowieso nicht. Sehr.
Ja, aber also aus einer Arcade-Sicht fand ich halt natürlich Grid und Dirt halt perfekt. Und da war das Fahrgefühl super und die Grafik
so spitzenmäßige Spiele.
Ja, komm,
aber gut, das
ist ja auch keine
Bank. Die Simulation ist da auch nicht da. Im Endeffekt finde ich eigentlich.
Fand ich jetzt
das hat schon was. Also Formel 1 ist so das Grid oder. Grid ist ja auch nicht mehr Tocker. Also die sind einfach einen Riesenschritt in Richtung Arcade in gegangen, was sie machen. Und das ist bei Formel 1 jetzt irgendwie genauso.
Was natürlich auch dazu führte, dass die Titel damit auch weitaus erfolgreicher waren. Also
leider. Ja. Mir hat das Colin McRae damals besser gefallen, insgesamt, so vom Feeling her.
Kannst du ja Richard Burns Rally spielen. Da,
bis zum Anfang, das habe ich auch gerne.
Hieß Grit nicht auch mal so eine Talkshow auf Sat 1? Nee, aber ich wollte auch mal kurz was sagen, zwar zu Ziff. Den bittersten Ziff-Moment, den ich eher hatte, war, als ich gerade so dabei war, meine Zivilisation schon richtig krass auch zu expandieren und alles, aber ich habe halt wenig auf Militär gesetzt. Mhm. Dann wollte ich so ein, ich glaube, das war bei Ziff 3, ich bin mir nicht sicher, wollte ich so ein Dorf erkunden, wo man halt so was finden kann. Auf einmal kommt da so eine Armee von so Hunden raus und zerstört nach und nach alle meine Städte. So Eingeborene. Mhm. Und das fand ich fies.
Allgemein, was ich jetzt lustig finde, weil dann das Coolste an Hunde, Ziff ist Hunde. Doch, dass man sich danach immer so extrem viele geile Geschichten zu erzählen hat. Sachen, die halt irgendwie unrealistisch sind, aber passiert sind und so episch waren.
Gandhi, dieser
alte Ganz genau. Ja. Und ich spiele
gestern habe ich Frankreich eingenommen.
Alleine. Ich bin niemand, der sich alleine davor setzt. Also ich spiele das immer mit einem Kumpel und wir beraten uns dann noch, was wir machen wollen.
Wie lame seid ihr denn?
Nein, das macht total viel Spaß. Man kann das super zusammenspielen. Nein, auch der Multiplayer-Modus, man zieht ja
zusammen. Schreibt ihr auch zu zweit Artikel bei Golem? Macht das auch viel Spaß?
Nein,
das
ist einfach ein
Man zieht zusammen. Der Multiplayer-Modus macht sehr viel Spaß. Kann ich nur empfehlen, das mal aufzuprobieren. Man muss sich... Man muss sich halt nur absprechen. Also Voice Chat anhaben.
Ja. Total lame.
Jetzt habe ich schon so viel
gesagt. Und die Vitality-Sensor.
Aber. Wir kommen jetzt
wieder darf ich einmal
der App jetzt darfst du es auch mal erzählen. Erzähl, du warst am Montag ja auch in München.
Yeah.
Und
Hell yeah.
Da hat 2K.
Ja.
Duke Nukem Forever gezeigt. Richtig. Natürlich nichts besonders Neues, denn dann formuliere ich genau das, was wir von der Penny Arcade Expo schon... Ich lebe ja im Internetzeitalter. Da muss ich nicht vor Ort sein, um sowas zu erleben. Aber erzähl uns doch mal...
Ich war auch nicht auf der Penny Arcade Expo. Ich dachte, ich hätte alles gesehen, als ich die Demos von da gesehen habe, die Videos im Internet, aber es ist nicht das Gleiche,
das wie selber zu spielen. Das lustige ist ja, bei Golem ist ja sozusagen die Zielgruppe so nah an der Geriatrie-Grenze, also das sind ja so die Generation 60+. Und wenn wir jedenfalls nach den Usernamen zu urteilen, meistens nur 5- bis 8-Jährige unter den Usern haben.
Dann guckst du aber nie in unser Forum.
Und du nicht in unseres.
Ja. Ich war auf den Bordes an den Agree-Button drücken.
Genau, ja. Eben. Oder immer. Also die Frage ist natürlich jetzt, wenn da die ganzen Journalisten sitzen, dann sitzen da alles wieder so eine Leute wie wir, die irgendwie so knapp 2000 Jahre alt sind und die den Duke Nukem damals schon in 3D auf dem PC gespielt haben und die seit 12 Jahren auch nichts anderes zu tun haben, als über News zu schreiben, kommt er oder kommt er nicht. Nur ist die Frage, ob eine Generation, die nicht Duke Nukem 3D gespielt hat, will die das jetzt geil finden, was du da gesehen hast?
Ja, denke ich schon. Einfach aus dem Grund, weil kein anderes Spiel, das von Postal mal abgesehen, das in eine ähnliche Sparte springt, irgendwann mal gemacht hätte. Jetzt gehen alle weg. Ja. und holen sich Getränke, weil sie wissen, dass ich jetzt lange über die Urkunden reden werde. Nein, die Gags sind natürlich, eigentlich passen die halt perfekt zu euch und eurer Zielgruppe und dem, was ihr hier im Podcast immer symbolisiert.
Grundnaschende Judenhasser?
Fäkalhumor. Ich glaube nicht,
dass das Spiel in Deutschland erscheint.
Moment, hast du gerade Juden gesagt?
Judenhasser.
Das ist kein Schimpfwort.
Das ist ein voll... Und viel spielerische Freiheit. Jetzt fühle ich mich fast hier wie so ein Monolog. Interessiert euch Duke Nukem nicht?
Ja, hey, willkommen in meiner Welt.
Ich ja, aber Podcast das, bin zu also, ich meine, Moment, der Unterschied ist ja erstmal, dass es kein Wii-Spiel ist. Deswegen interessiert es mich schon.
Aber auf der anderen Seite, ist, also du kannst mir erzählen, was du willst, aber ich könnte dir jetzt aus dem Stegreif genau erzählen, was du da erlebt hast.
Versuch's mal.
Du hast,
ich sag dann aber, muss mir immer die Zeit lassen, zu sagen, ob es stimmt oder nicht.
Genau, du hast erlebt, wie der Duke Nukem den Level beginnt auf einer Toilette und uriniert. Du kannst allerlei Interaktionsmöglichkeiten
machen. Also nein,
kannst,
das nicht, aber man kann
drauf pissen rein, du kannst, Dann gehst du da raus und stellst fest, dass du eine Art Umkleidekabine bist in so einem Fußballstadion. In dieser Umkleidekabine steht unter anderem so ein Whiteboard.
Und die also Toilette war eine Frau in Toilettenverkleidung.
Nein.
Oh, ja, okay. So, jetzt möchte ich das erste Mal rein, weil was du jetzt nicht gesagt hast...
Der Dialog mit der Frau.
Nein, ist die Magie, die man verspürt, wenn man zum ersten Mal überhaupt sich in Duke Nukem Forever bewegt. Einfach, weil es so ein Happening ist.
Hatten wir doch schon auf der Penny Arcade Expo gesehen.
Nein, darum geht's ja gar nicht.
Aber jetzt
wie man die Grafik-Engine beäugt, wie man...
Wirklich nochmal, also ja. Nochmal zu betonen, was Alex gesagt hat, für Leute, die nicht Duke Nukem 3D gespielt haben und jetzt sich auch
die nicht
jahrelang mit Duke Nukem Forever beschäftigt haben, weil mich hat
Der Duke war ja nie tot.
Duke,
die Previews kennen wir ja alle.
Ja, aber Brandy Pitchford hat gesagt, der Duke war tot.
Aber
ja, habe ich heute noch zitiert.
Aber die haben den Duke vielleicht gar kein Duke. Spiele wie Duke Nukem Manhattan Project oder so. Und das ist ja nicht unbedingt eine Visitenkarte oder sowas.
Also wir haben ja auch zum Beispiel unser Praktikant bei Golem, der 18 ist und zum Glück Duke spielen darf, kennt natürlich den Duke, weil das jeder weiß, dass man den nachholen muss, dass man den gespielt haben muss. Auch wenn man sich jetzt bei Good Old Games den Duke 3D kauft. Das macht immer noch Spaß. Weil die Waffen genial sind,
weil er keine Zeit hat, weil er nur Minecraft spielt, wie wir bei
euch gelesen haben. Er baut ja Duke Nukem Level nach in Minecraft.
Das sollte man machen, das ist sehr kreativ. Nein, den kennt jeder. Der Duke ist nicht tot gewesen und jeder muss auch, es ist natürlich PR-Talk, was Randy Pitchford da sagt. Wir alle mussten wissen, wie es mit dem Duke weitergeht. Aber er hat auch irgendwie recht. Die ganze Branche brauchte das und musste wissen, was
Michael,
ein Peinlichkeitsalarm
für Daniel.
Das ist auch der erste Podcast, den wir aufnehmen, deswegen ist es noch ein bisschen ungewohnt, dass man sein Handy da auf lautlos schaltet.
Ja. Ich wette, die User werden abfeiern, der Podcast, wenn er ohne mich wieder stattfindet.
Ja.
Endlich keine Handy-Unterbrechung mehr.
Jetzt, dann. Auf alle Fälle, wir wissen, dass wir wissen, dass wir im Stadion sind und wir wissen, dass wir dann sozusagen bei allerlei Interaktionsmöglichkeiten haben, dass wir dann diesen Endboss-Fight sozusagen nachher nehmen, den wir aus Duke Nukem
3D aber da hast du jetzt 15 andere coole Sprüche übersprungen,
die
da
zwischendurch kommen. Fülle meine Lücken.
Ich
fülle meine Lücken.
Ich darf ja hier die Sprüche nicht die ganze Zeit machen, aber es kommen halt coole Sprüche immer vom Duke, es kommen coole Szenen, die man einfach witzig findet, die einem ein Grinsen als Spieler aufs Gesicht zaubern. Und nicht, weil ich den von früher kenne, einfach weil es lustig ist, weil es Situationskomik besitzt.
Ja.
Wenn man da zum Beispiel das Whiteboard irgendwie, man kann ja auch wieder mit so vielen Sachen interagieren, was man in anderen Spielen vielleicht höchstens Half-Life irgendwie genauso machen kann. Zum Beispiel das Whiteboard da irgendwie sauber machen, dann irgendeinen Kram hinkritzeln und dann sagt der Typ daneben, okay, Duke, ich weiß nicht genau, was du da machst, aber dieser Plan wird auf jeden Fall funktionieren. Und das ist irgendwie lustig, weil man hat da irgendwie... du würdest wahrscheinlich einen Penis draufmalen und er wird das sagen, du würdest lachen.
Du kennst mich.
Ja.
Die Frage ist natürlich auch, ob dieses Spiel...
Der Penis, den ich malen würde, wir gar nicht,
dass das Ding passt. Interaktion quasi jetzt auch die ganze Zeit über aufrechterhalten kann.
Das weiß man nicht, natürlich nicht. Die Demo ist auch total kurz. Wenn ich kurz vorgreifen darf... Die Demo wird ja bald spielbar sein für alle, die Borderlands, Game of the Year, sonst was, Special Edition kaufen. Das lohnt sich, glaube ich, nicht unbedingt, das zu kaufen, weil die Demo ist extrem kurz, es sind zwei Level und man hat...
Wie ist denn das zweite Level, wo man da mit dem Buggy durch die Gegend fährt?
Das ist ganz kurz, man fährt mit dem Buggy ungefähr 15 Sekunden und dann bricht er zusammen und dann muss man aufsteigen und dann liegen da über ein riesiges Areal irgendwie in der Wüste, im Grand Canyon, und dann liegen da alle Duke-Waffen aus dem ersten Teil verteilt rum, die man sich da quasi freispielen kann.
Schwingkanone.
Man kann diese Passage innerhalb von 4 Minuten durchspielen, oder man kann jede Waffe ausprobieren und seinen Spaß damit haben, damit die Gegner zu töten. Entweder mit der Raygun oder halt mit der Shrink-Kanone, wie du schon gesagt hast, und drauftreten. Und das ist magisch.
Ist das jetzt so eine Demo oder wirklich ein Ausschnitt aus dem Spiel?
Das ist aus der Demo.
Ja, die ist extra so gemacht, um einfach...
Er hat gesagt, die Waffen sind natürlich jetzt da extra alle dann einmal verteilt, um das in der Demo zu zeigen. Ja, aber abgesehen von den Waffen...
Der erste Level ist ja auch der Intro von
genau, Spiel. Erste Level ist das Intro und das zweite ist der 15. Level. Das fertige Spiel wird 18 oder 20 Level am Ende haben. Man spielt die Levels ja von Anfang bis Ende. Das Spiel wird wahrscheinlich so 7, 8 Stunden lang sein oder 10 maximal, würde ich jetzt schätzen. Aber man weiß es auch nicht genau.
Wo ich ja gespannt bin, ist, man hat ja die ganzen Trailer gesehen. Also es gibt ja nicht so viele. Also ich würde sagen, es gibt vielleicht 3 große Duke Nukem Trailer. Eins Ende der 90er, dann halt der ganz berühmte von der E3 2001 oder 2002 war das. Ich bin gespannt, wo auch das Spiel nochmal sein Setting ja so komplett verändert hat. Also ich glaube, es war der E3 Trailer 2002. Der hat diese Las Vegas-Szenen hatte, wo halt auch dieser Tentakel-Cop und sowas
war. Das ist die Hauptstory, glaube ich, mit Las Vegas, und dann wird er irgendwie entführt und
kommt
aus Alien Mothership.
Ich bin halt gespannt.
Man kennt das Spiel im Großen und Ganzen.
Ja, ich bin halt gespannt, wie viel davon noch wirklich drin ist, oder?
Alles. Alle Sachen, die du mal gesehen hast, in irgendeiner Form, sind auch immer noch drin.
Also genau, eben, sie haben wirklich vor allem die Lücken gefüllt.
Ganz genau, und ich habe auch Pitchford gefragt, welcher Engine läuft
Randy dieses Spiel? Randy heißt er bei uns.
Randy. Ja. Ich habe Randy gefragt, auf welcher Engine läuft das Ganze? Und dann meint er, das Spiel hat keine Grafik-Engine. Es gibt einfach Software, die all diese Bruchstücke irgendwie zum Laufen bringt. Wenn ihr das irgendwie eine Engine nennen müsst, dann nennt es die Duke Nukem Engine. Aber es gibt keine Engine. Das Spiel ist nur ein Versatzstück aus, aus vielen kleinen Sachen, die halt irgendwie lustig sind, und er hat auch seine Lieblingsszenen. Aber viel interessanter wird es fast dann zu gucken, Duke Nukem Forever wird eh jeder kaufen und wird dann werden viele mögen, weil es so ist wie der erste Teil. Aber den zweiten Teil, der danach kommt, der auch definitiv kommen wird, das wird interessant. Das erste echte Gearbox, Duke Nukem Forever.
Erfolg ab.
Das
bin ich
mir
auch noch nicht so sicher. Also
aber da bin ich mir schon ziemlich sicher. Ich bin mir ganz sicher, dass das Ding ein Riesenerfolg wird.
Ich denke auch.
Ja. Mindestens so wie Halo oder alle anderen.
Naja, wie Halo gerade nicht, aber so Medal of Honor vielleicht so in den Kategorien 2, 3 Millionen.
Ich kann natürlich auch nur sagen, was ich einfach fühle, was ich denke, und meistens liege ich damit relativ richtig.
Ja, aber Halo ist schon
nicht ziemlich krasse Hausmarke. Da bist du so, das ist echt kein Thema bei den Leuten.
Das ist so...
Wahrscheinlich auch dadurch, dass das
was keiner, meinst, wenn
oder auch jetzt keiner noch
glaubt, dass kaufen halt die kommt. Leute, die auch wirklich Geld in der Tasche haben, weil sie inzwischen alt genug sind,
oder die Spiele zu kaufen. Oder ich könnte mir vorstellen, dass durch diese ewige Entstehungsgeschichte von Duke Nukem Forever und dass es jetzt halt dann so schnell halt fertig gemacht wird, verhältnismäßig schnell.
Ich würde auch gerne mal abwarten bei Duke Nukem Forever,
ich denke mal. Ich war
mal
nicht fertig mit meinem
Satz, Alexander. Ich muss mich erinnern.
Ja, bitte, danke.
Ja, erzähl. Ich denke mal, das Wichtige beim Titel wie Duke Nukem Forever wird trotzdem auch sein, wie die ersten Reaktionen in den ersten Tagen ist, wie die Wertungen ausfallen, wenn das ein Spiel ist, was überall...
Die Wertungen sind, glaube ich, fast... Also das Ding
das Spiel liegt ist bei mir jetzt zwischen...
Es wird auch keine 90%, nirgends wird es 90%
kriegen. Genau,
das aber
wenn das,
so wird 70, so ein 70-80%
ja, dann Prozent-Ding werden. Wird das niemals ein Halo-Killer oder sowas.
Warte mal ab! Moment mal kurz. Welche Spiele waren die erfolgreichsten Shooter so?
Das Halo hat damit und, nichts zu tun.
Modern Warfare. Warum? Wegen dem Multiplayer-Modus. Und das,
den gibt's auch.
Egal wie gut der wird, er wird nicht diesen Kult und diesen Gefolgschaft von Halo und Call of Duty bekommen.
Hat Halo eine Shrink-Cannon?
Ja, aber das ist ja scheißegal für den Multiplayer.
Das ist ein guter Punkt. Nicht
scheißegal, weil die Waffen sind
aber der Multiplayer gut. Ist immer der Punkt, der Leute dazu anführt, ein Spiel zu kaufen. Weil, wenn das nur ein geiler Singleplayer ist, kann Duke Nukem gerne das meist kopierte Spiel aller Zeiten.
Ja, aber das wird es sowieso. Nach wie vor glaube ich aber auch durch diese lange Entstehungsgeschichte, was ich mir eigentlich noch sagen wollte, haben die Leute nicht das Gefühl, dass da wirklich jetzt ein super Spiel entsteht. Also deswegen,
so die diese ersten, 70, also die Previews, 80% die ich gelesen habe, auch das, was ich selbst geschrieben habe, die sind alle sehr, sehr gut.
Also, hast du auch gelesen, den du selbst geschrieben hast?
Den habe ich
mir
auch noch Korrektur gelesen.
Das war auch nicht schlecht, oder?
Nein, also das, was ich jetzt bisher mitkriege von dem Event und auch von den Kollegen, ist eher positiv. Natürlich, die Engine
gibt es nicht. Bitte ran, so
was sagt Peter denn?
Ja, aber es gibt, du kannst doch nicht irgendwie sagen, diese ganzen Leute, die sich darauf freuen, das sind doch jede Menge. Das sind Spieler aus den 90er Jahren, die immer noch auf das Spiel warten und auch das irgendwie haben wollten, immer, und sich deswegen gefreut haben, die werden das dann kaufen.
Aber ich glaube, du überschätzt das voll, weil nimm mal zum Beispiel Quake 4. Da war es auch nicht so, dass die ganzen aus den 90er Jahren... Da
nicht ansatzweise so viele Leute drauf kommen. Da steckt auch nicht so eine Franchise hinter.
Ja, aber ich sehe das... Ich sehe Duke Nukem auch nicht mehr als so starkes Franchise heutzutage. Das ist einfach eine schöne Erinnerung an früher, aber es ist nicht mehr dieses starke Franchise.
Selbst wenn man konnte ja
das
selbst...
Das klingt jetzt so ein bisschen... Also,
nimm Max Payne. Nimm mal Max Payne 1. Super, das war ein Hit und so. Und dann ging nur 2 Jahre oder so. Max Payne 2 war deutlich schlechter in den Verkaufszahlen. Und das, obwohl es damals wahrscheinlich für mehrere Plattformen von vornherein rausgekommen ist.
Das war nicht schlechter.
Dann nimm sowas wie Alan Wake. wo auch... man sagen könnte, das ist ein Remedy-Spiel. Muss klappen. Die haben so eine Fangemeinschaft von Max Payne. Alle
Bioshock
und okay, bei Alan Wake haben wir auch 8 Jahre darauf gewartet.
Mal angenommen, ich hätte es jetzt nicht gespielt. Würdet ihr es gerne spielen wollen?
Ich schon, ja. Aber ich bin ja nicht ausschlaggebend.
Ich finde, du bist ausschlaggebend.
Ich finde es auch cool. Aber ich muss sagen, ich bin mir nicht sicher,
jeden interessiert es,
ob ich es mir kaufen würde, wenn ich jetzt einfach so ein normaler Gamer wäre. Bin ich mir nicht sicher, ob ich es mir kaufen würde, wenn es im gleichen Zeitraum andere attraktive Spiele kommen.
Es ist alte so. Schulfreunde haben mich angeschrieben nach meinem Artikel, von denen ich jahrelang nichts gehört habe. Und ich habe deinen Artikel über Duke gelesen. Ja. Sag mal,
aber,
kommt
aber
das jetzt wirklich?
Aber das sind, das Leute? Das
passiert bei
erstmal, kaufen die sich das alle? Kaufen die sich das denn alle? Oder finden sie es nur verrückt, dass es jetzt noch kommt?
Natürlich finden sie das in erster Linie verrückt.
Ja, aber kaufen sie sich jetzt das Spiel alle?
Das war doch nicht umsonst auf allen Covern. Viele Menschen freuen sich drauf. Das muss man nur nicht von der Hand nehmen. Das sind auch die Artikel, die am meisten gelesen werden.
Ich glaube echt eher diese Story an sich. Ich finde, das ist einfach nur so Kuriosität, die man sich gerne durchliest.
Das ohne Frage.
Und B, ich finde, ohne Scheiß jetzt auch dieses Ganze, wie das auf der Penny Arcade Expo auf einmal aufgezogen wurde von Gearbox, das ist so ein Kult, der nur noch von der Industrie ausgeht und von den Spieleheften, von Gearbox und so halt so sehr überhyped wird. Obwohl der, ich finde nicht, dass der bei den Spielern genauso also
die,
existiert.
Die Nachfrage ist schon da. Sobald man was mit Duke Nukem bringt und so, wird es entsprechend angeklickt und kommentiert und sonst was. Also überall, nicht nur bei uns, sondern auch bei anderen Seiten. Also eine Nachfrage ist schon da. Auf der anderen Seite, wie gesagt, wir wollen jetzt auch nicht, wir können das ja jetzt stundenlang austheorisieren.
Ich finde eure Skepsis total interessant.
Ich denke mal.
Ich will das auch nicht.
Wir werden nächstes Jahr dazu wieder einen Podcast machen und dann die Nachbereitung machen.
Ja, klar,
auf jeden Fall. Meine, wie gesagt, der Vergleich mit Halo ist ein bisschen unfair, weil Halo zum Beispiel auch nur ein Xbox 360 Exklusivtitel ist. Duke Nukem ist ein Multiplattform, also müssten wir es eher vergleichen mit einem Spiel wie Call of Duty.
Was aber sich mehr verkauft hat als Halo.
Ich würde sagen, seine.
Weiß ich auch nicht.
Mein Tipp ist, und ich will jetzt der Michael Pächter der Runde sein, und du kannst gerne dagegen anstimmen, weil wir können das ja dann nächstes Jahr dann vergleichen. Mhm. Also ich würde sagen, wenn dieses Spiel so zwischen 2 und 3 Millionen liegt, was ungefähr auch zum Beispiel die Reichweite ist von so einem Uncharted 2, glaube ich 2,7 Millionen Mal.
Ich sag da nichts drüber.
Was ein Medal of Honor erreichen soll, Multiplattform, damit es eine Fortsetzung gibt, 3 Millionen, würde ich sagen, bin ich dabei. Du müsstest dann aber schon eine Kelle drauflegen und sagen, also seine
7, 8, 10 Millionen. Ich sag über 5.
Über 5. Auf jeden
Fall. Du musst jetzt aber noch mal ein bisschen einlegen bei meiner Meinung, weil
es kommt halt ein bisschen,
nee, aber es kommt doch ein bisschen drauf an, also mit welchen Stärken dieses Spiel beworben wird. Weil als du jetzt eben gefragt hast, so, ob ich es mir, also, oder wir uns das auch kaufen würden, ich erwarte von dem Spiel jetzt spielerisch eigentlich gar nichts. So, das ist vielleicht ein simpler Shooter mit ganz witzigen Waffen. So,
hast du das richtig gespielt?
Nein. Deswegen bin ich ja sowieso aus dieser Schiene der Veteranen raus, die das irgendwie großartig toll finden. Aber dieser Humor, gerade speziell mit diesen Interaktionsmöglichkeiten, und das ist so ein buntes Science-Fiction-Szenario mit so einem Over-the-top-Macho-Typen ist, der doch irgendwie einen gewissen Charakter darstellt, das reizt mich schon. Also da hätte ich dann doch schon Bock drauf, mit so einer Figur durch ein Spiel zu rotzen, das irgendwie zwar simpel ist, aber eben diesen Humor hat. Da würde ich da sogar...
Das ist sowieso spannend, weil nächstes Jahr kommt schon Max Payne 3 raus. Und ich würde natürlich sagen, im direkten Vergleich, weil es immer so öde wird, im direkten Vergleich ist zum Beispiel Max Payne 3, würde ich sagen, vom Potenzial noch schlechter als Duke Nukem Forever auf jeden Fall.
Ey, und ich sag dir, sie werden es umkrempeln, dieses Max Payne 3. Es wird wieder aussehen wie die anderen. Hast du seit der ersten Ankündigung irgendwas von diesem Spiel gehört? Ist seitdem schon
ewig etwas vergangen?
Haben alle gesagt, es sieht scheiße aus? Hundertprozentig wird es irgendwie...
Eine Sache, Noah, zu den Verkaufszahlen. Sachen verkaufen sich immer gut, wenn engagierte Meinungsmacher dahinter sind, die irgendwie alle ihre Freunde überreden wollen, du musst das unbedingt spielen. Und
da haben wir eine in der Runde.
Ja, ganz genau, ganz genau. Und da schließe ich natürlich, das macht jeder Mensch, von sich auf andere. Und ich mache das gerne freiwillig. Ich finde auch ehrlich, diese Sache, die ihr sagt mit der Industrie, die Industrie ist ja groß. Spielindustrie ist ja irgendwie...
Dann hätten sich Beyond Good and Evil super verkaufen müssen, dann hätte sich Mirror's Edge super verkaufen müssen, dann hätte sich Ico super verkaufen müssen und Shadow of Colossus hätte sich super verkaufen müssen.
Das ist
engagierte Journalisten gesagt, das ist ein Top-Titel.
Ich rede nicht nur von den Journalisten, ich rede ja auch von den Spielern, die einfach diese Romantik damit reinbringen. Die das Ganze
zelebrieren wollen. Alle Leute, die das gespielt haben, fanden es auch total super, die meisten.
Ja, aber guck mal, da musst du
ja... Aber das hatte ja nicht vorher.
Aber ich gerade
Eiko-Artikel wurde nicht vorher so krass angekündigt.
Diese Eiko-Collection oder diese Beyond Good and Evil HD Neuauflage freuen sich ja auch relativ viele drauf. Obwohl nicht so viele neue,
also
brauchen die einfach bloß Zeit, weil diese Mundpropaganda hat sich auch ein paar Jahre dann weiterverbreitet. Das hat sich so ein Hype um dieses Spiel entwickelt, der erst im Nachhinein kam, von den wenigen Leuten, die es gespielt haben. Und Jugend Forever hatte diese Zeit ja...
Das ist eine süße, nasale Stimme.
Ja, ich habe auch Schluck. Entschuldigung.
Also ein Schwein.
Nein, aber du darfst auch nicht vergessen, es kommt ja eine Demo, haben sie ja schon gesagt. Ja, und ich bin mir sicher, die Demo werden sich fast alle runterladen.
Wenn die so wie mit Gothic 4 ist.
Nee. selbst wenn die gut ist,
die Hälfte der Leute werden
nach der Demo einfach das Gefühl haben, ich habe es jetzt gespielt, und werden sich nicht mehr unbedingt kaufen wollen. Die werden sich vielleicht irgendwo ausleihen oder so. Die werden das nett finden, die werden so sagen, ja, das ist wahrscheinlich so ein Ding, was spiele ich einmal durch. Und ich habe jetzt sowieso das Gefühl, ich habe Duke Nukem Forever gespielt. Ich wollte dieses Gefühl mal kurz haben, und das hat mir die Demo jetzt schon gegeben.
Aber ich brauche es nicht forever.
Ja, was zum Beispiel eben auch ein Spiel wie in Bioshock, was super von der Kritik gelobt worden ist. Was eine super Kritik hatte. Was
hat sich ja nicht so ziemlich super verkauft.
Ja, eben. Das ist ja mein Punkt. Was auch pressemäßig auch einen ziemlich großen Hype vorher hatte.
Aber nie. Also das ist nicht alles kein Duke. Vergleich kein Duke. Mit dem Duke.
Das ist halt der Hype ist aber auch wieder basiert auf sowas wie System Shock, weil es ja eigentlich der inoffizielle Nachfolger sein
aber
System Shock hat sich ja der Zeit
schon nicht mehr so gut verkauft. Ich will falsche Hoffnungen machen. Ich sage ja, das Spiel wird nicht so krass besonders ist. Aber trotzdem, das macht doch total Spaß, darüber zu berichten und mit jetzt gerade darüber zu reden. Und das ist das, was
das finde ich ja gerade
so anders macht zu anderen Sachen.
Ich glaube, viele Leute fragen sich inzwischen, auch gerade die halt früher den Duke nicht gespielt haben, warum Duke das verdient hat und wo das alles herkommt. Und sie werden es nicht erkennen, wenn sie die Demo spielen oder wenn sie sich jetzt die Videos angucken. Sie werden zwar schon sehen,
dass es lustig ist.
Und ich glaube, man merkt das immer noch,
wenn man Duke 3D spielt.
Ja, das glaube ich eben, das, da habe ich so meinen Zweifel. Ich glaube, wenn man
ich war auch noch klein, als ich Duke 3D gespielt habe.
Ja, ich auch, aber das ist klein, ich war irgendwie 16 oder 17, aber da war ich nicht klein. Der Punkt ist, wenn die Leute, die jetzt heute zu Good Old Games gehen und sich Duke Nukem 3D runterladen, das sind ja keine heute 14-Jährigen oder heute
15-Jährigen. Warum nicht? Ich glaube, abgesehen davon, dass sie es nicht dürfen und eine Kreditkarte dafür brauchen, glaube ich schon. Das ist doch, gerade wenn man diese Romantik von anderen hört und diesen Hype von anderen, dann will man es doch erst recht kennenlernen. Ich habe doch auch früher geguckt, was dann mal angenommen noch vor dem C64, mit dem ich angefangen habe.
Aber wir müssen das noch alles nachholen. Wir müssen mal nachgucken.
Ich habe leider die Zahlen nicht zur Hand. Aber wir müssten mal nachgucken. Auf Xbox Live Arcade, wenn man nicht gerade in Dunkeldeutschland, also bei uns lebt, sondern in Amerika, kann man sich Duke Nukem 3D für die Xbox 360 runterladen. Mhm. Und ich würde gerne mal wissen, was das für ein Xbox Live Arcade Titel ist, in den Verkaufszahlen, wie stark der ist. Und ich würde wetten, das ist so einer aus dem hinteren Drittel. So ganz nett läuft so und so. Oder mittelmäßig so. Und ich glaube sogar ein Doom 2 ist auf der Xbox 360 öfters runtergeladen worden. Und warum? Weil die Leute auch wieder sagen, jetzt noch, die Kollegen von Giant Bomb oder so sagen, sie machen jetzt noch Multiplayer Deathmatch Session mit Doom 2. Das spielen die heute noch, weil das einfach cool ist. Da erzählt keiner, dass sie jetzt noch
Duke hatte nicht den spielen. Super
Multiplayer-Modus, klar. Und deswegen, ich denke, wenn so eine Arcade-Titel wie in Amerika, wie sowas wie Trials HD oder so, vermutlich sich 10-mal so gut verkaufen wie ein Duke Nukem 3D, dann kann sozusagen dieser Hype auch dieses alte Spiel nochmal nachzuerleben. So doll kann der gar nicht sein. Obwohl natürlich in einer anderen Position muss ich dir recht geben, bei Good Old Games sieht man es ja zumindest in den Statistiken, klar führt Duke Nukem 3D das meistens auch mal mit an, was aber vielleicht gerade auch ein bisschen
damit zu tun
hat, was vielleicht auch damit anzutun hat, dass es eben auch eine Weile lang sehr schwer zu bekommen war. Also,
ja, und das ist ja auch, wie gesagt, so ein Service. Von wie vielen Leuten wird der wirklich genutzt? Was sind das für Leute? Das sind eigentlich alle
diese ganzen alten Spieler,
von denen ich gerade gesprochen habe. Aber vergleich mal, also das ist
ja auch nicht so, dass die wollen sich wenigstens Spiele
kaufen. Es ist doch nicht so, dass dieses Good Old Games jetzt den Erfolg von einem Steam oder so hat. Das ist ja eher so ein Nischenprodukt, dieses Good Old Games.
Ja, klar.
Ja, von daher kann man das ja jetzt nicht wirklich
als Call of Duty Zielgruppe.
Aber guck mal, nehmen wir mal jetzt ein ganz absurdes, komisches Beispiel. Wir sehen das ja bei uns auf der Seite. Nehmen wir mal einen Chips-Simulator Extremes zum Beispiel. Oder den Bagger-Simulator. Den einfach Menschen, der sich rentiert, wo immer jährlich wieder ein Nachfolger kommt, der Scheiß-Tests kriegt.
Bin ich jetzt mal gespannt, wie du den Bogen
zum Glück
ziehst. Schrottplatz-Simulator, das ist ja auch neu.
Diese Sachen werden gekauft, weil sie von Menschen gekauft werden, die Geld haben. Die alt genug sind,
aber nicht viele
kaufen wollen. Das sind genug, damit es sich rentiert.
Ja, aber das ist ja keine Leistung.
So schlecht wird Duke Nukem Forever auf keinen Fall.
Ja, aber das ist aber keine Leistung. Das sind
Spiele,
die kosten in der Entwicklung 50.000 Euro oder so. Und wenn die 60.000 einspielen, haben sie schon...
Kein Mensch sagt, dass sich Duke Nukem Forever am Ende rentiert. Davon spreche ich überhaupt
nicht. Ja, du kannst ja auch gar nicht mehr. Also wenn allein schon der Ex-3D Rams-Boss angeblich 30 Millionen aus eigener Tasche reingesteckt hat, mal abseits der üblichen anderen Kosten. Ich
möchte auch nicht wissen, wie viel die Lizenz jetzt gekostet hat.
Aber und wie viel vorher die Publisher reingesteckt haben noch. Also
aber abgesehen von dieser Retro- oder Nostalgie-Schiene, finde ich schon doch, es könnte sich... rentieren oder gut verkaufen halbwegs, wenn es sich halt etabliert durch eine eigene Schiene. Und das wäre dann hier wahrscheinlich dieser Humor und der Charakter, das Szenario an sich. So, weil das könnte reizvoll werden. Das bietet ja nicht jedes Spiel, schon gar nicht jeder Ego.
Genau, und das fordern die Fans und bisher sagen ja auch alle Artikel, das bringt dieses Spiel auch wieder.
Sich mit Humor etablieren, das hat auch noch nie funktioniert.
Ja, das Schlimme ist ja, dass dieser Humor sozusagen der damals noch so frisch war, mittlerweile ja so oft karikatiert worden ist, dass man nicht mehr weiß, ob das jetzt die Karikatur oder das Original ist. Also
es gab aber nie einen Ersatz. Ich habe noch, auch es wurde ja immer gesagt, wenn man Serious Sam gespielt hat, das wäre so wie Duke. Und ich fand, das war immer ein Witz, weil Serious Sam war einfach nur so eine Massenschlacht-Orgie gegen Gegner, gegen die man immer dieselbe
Strategie
einsetzen musste. Das war ganz gut, aber es hatte gar nichts mit Duke zu tun. Ja. Ich weiß nicht, warum die so verglichen wurden.
Na, die Sprüche, weil die One-Liner von
Serious Sam waren
halt... Ich fand nur cool, dass man zum Koop spielen konnte. Das fand ich cool.
Ja.
Sonst habe ich
das Serious. Man darf aber auch nicht vergessen bei Duke Nukem 3D, dass, wie gesagt, mit die ersten Levels, die mit die coolsten waren, die so dieses LA Meltdown oder so, wo man
halt. Das ist halt der erste.
Ja, ja, klar, aber danach und so, ich meine, wenn man dann, wie gesagt, im Marianengraben oder später auf der Weltraumstation ist, dann ist es auch nicht mehr, dass man da so viel interagieren kann oder so. Da wird nur noch rumgeballert.
Auf der Weltraumstation kann man eindeutig am billigsten machen, aber in den anderen Levels finde ich schon. Cool spielen. Oder dann
ja, aber wie gesagt, also ich glaube halt, also die Sache ist halt die, wird es halt so ein, du hattest halt reingebracht, eben sowas wie Halo oder Call of Duty, wird es halt in dieser Dimension ist, würde ich halt...
Lass es kurz darunter sein.
Ja, lass es, ja.
Die Diskussion geht doch schon viel zu lang.
Ja, selbst
Johannes. Es ist sehr gut, ja.
Selbst
wie breit ist die Zielgruppe wirklich? Das ist die Frage. Du kannst eine breite Zielgruppe nur mit einem Multiplayer erreichen? Oder mit sowas wie Assassin's Creed, ja?
Ich glaube, man kann alte Spieler gerade mit Multiplayer auch
abschrecken.
Der Duke braucht keinen Multiplayer.
Das ist eben keine breite Zielgruppe. Das ist eine Kernzielgruppe, die ganz gute Verkäufe erzeugt. Aber
always bet on Duke.
Ich finde, man sieht es bei Assassin's Creed, was auch sich immer so 25 Millionen so voll utopische Verkaufszahlen hat. Und aber die richtigen Core und Hardcore Gamer fanden Assassin's Creed nie so cool. Die fanden das immer ganz ganz nett. Aber die breite Masse hat das halt
den ersten und zweiten
jetzt. Beide. Die haben sich ultra utopisch oft verkauft.
Obwohl, ja, ich finde die auch spitze. Mir haben die extrem viel Spaß gemacht.
Ja, du bist ja auch der auf den Duke jetzt.
Ja, keine Verkaufszahlen setzt. Nein, also ich kann es mir halt schlecht vorstellen.
Hm. Vielen Dank, Johannes.
Wie gesagt, wir werden dann
schlecht verkauft.
Ja. Auf die rumhacken, wenn die Zeit gekommen ist, wenn wir die Gewissheit haben.
Nein, ich sage ja, ich gebe ja auch keine Garantie. Also. Ich sage nur, mir hat
ihr schon zurück.
Nein, überhaupt nicht.
Nummer 83, mich als tot.
Ich fand das Demo-Anspielen cool. Es hat Spaß gemacht und ich warte da genauso wie viele andere Menschen seit Ewigkeiten.
Hast du die Demo eigentlich mit diesem
Kannst du viele definieren?
Nee. Ja, aber guck mal, das ist genauso, als ob jetzt irgendjemand sagen würde, Electronic Arts würde jetzt ankündigen, es kommt Wing Commander 5, wir haben wieder Christopher, wir haben Mark Hamill.
Wing Commander 5?
Es kommt Wing Commander 6. Danke, du Arschloch! Es kommt Wing Commander 6.
Alexander
Laschet-Zipfel. Der Kreis der dann würde ich vermutlich irgendwie 3 Nächte mit einem Dauerständer über im Bett liegen bleiben.
Du, ich fände, was ich viel geiler fände als ein Duke-Remake, wäre ein Remake von Shadow Warrior oder ein Nachfolger dazu. Das wäre noch für mich privat viel, viel cooler. Jeder hat ja so seine eigenen Steckenpferde.
Ja, okay, das
war damals schon als schlecht.
Nee, aber ich meine jetzt, also was der einzige Punkt, warum ich schon wieder Wing Commander reingebracht habe, war halt das
Themawechsel.
Erstens das und zweitens, weil ich sagen würde halt, wenn jetzt ein
mich interessiert die eure Community. Schreibt einfach in die Comments. Stimmt ihr Michael zu oder Area Games?
Ja,
Team. Oder seid ihr auf der Seite?
Oder Team Golem? Team
Golem.
Area Games stimmen unter
dem Raumspiel teil.
Verlosen wir
die Clueless-Team.
Nee, warum wir da so Wing Commander reingemacht haben?
50.000 Halo Legendary.
Ich würde super froh sein, wenn ein neues
Wing Commander reingemacht wird. Ich auch.
Aber ich wüsste jetzt schon, dass es kein finanzieller Erfolg werden würde.
Waren die alten Spiele kein finanzieller Erfolg? Das weiß ich zum Beispiel nicht.
Ne, immer so, also das erste Mal wurden die Verkaufszahlen immer geringer, glaube ich. Also was wie der letzte.
War ja auch immer derselbe Scheiß.
Der letzte.
Prophecy
war, glaube ich, Prophecy war, ich fand den auch sehr gut. Ja. War aber, glaube ich, von den Verkaufszahlen am schlechtesten. Obwohl er schon der billigste Wing Commander war. Ich glaube, Prophecy war deutlich billiger.
Die haben sogar nachher noch so eine Kampagne einfach umsonst.
Wo du noch nicht mal das Hauptspiel
brauchst.
Das würde, glaube ich, kein Erfolg werden, wenn es einfach so bleibt, wie es war. Weißt du, wo dieses einfach nur Weltraummission
plus Zwischensequenzen. Wenn es das geilste Weltraumspiel der Welt werden würde, würde es, glaube ich, kein Erfolg sein.
Nee, aber es müsste, ne doch.
Weil irgendwie der Markt anscheinend wirklich weg ist.
Für Science Fiction?
Für Weltraumschießereien. Also es gibt
einfach. Ich glaube nicht. Es kommt darauf an,
ich sehe das leider langsam wirklich so, dass sozusagen dieser große Erfolg nur noch so eine bestimmte Zielgruppe zugeschnitten ist. Und das ist die Zielgruppe männlich zwischen 15 und 25 Multiplayer fokussiert. Das ist die Zielgruppe, mit der man die meisten Spiele auf den Konsolen verkaufen kann. Und das ist diese Call of Duty.
Warum sagt ihr das eigentlich? Man verkauft damit doch nur Call of Duty und Halo. Alle anderen Multiplayer-Spiele sacken doch total ab.
Ja, aber ich verkaufe halt von Call of Duty so 15 Millionen.
Ja, aber das ist doch das Einzige.
Ja.
Genauso wie man nur World of Warcraft spielt. Ich verstehe nicht, die anderen Sachen sind doch Solo-Erfolge wie Uncharted, die sich dann noch gut verkaufen.
Aber die verkaufen sich nicht so gut.
Yeah.
Und das Lustige ist bei Halo und Call of
Duty. Ja, aber du kannst doch nicht da noch reingehen in die Kerbe. Das wird wahrscheinlich schief.
Stimmt allerdings, also nur von den Spielen,
aber Moment,
die sich halt megamäßig verkaufen, also ungewöhnlich.
Aber von den unseren, ich meine, was bist du, Daniel? Bist du ein Hardcore-Spieler, bist du ein Casual-Spieler, was bist du?
Ich bin der Spieler.
Du bist der Spieler, guck, du bist der Spieler und du spielst doch den ganzen Kram nicht mal so stark wie die anderen.
Ich spiele gerade eigentlich
fast immer keinen Bock
auf das eine oder das andere.
Das ist das einzige, Halo.
Ja, aber man muss auch sagen, damals, als Halo 3 das meistverkaufte Spiel war, außer die Sims, da haben alle gesagt, es, Call of Duty Modern Warfare, das sieht ja super aus, aber das wird nicht sich so oft verkaufen wie Halo. Da hat nämlich noch niemand gewusst, wie geil der Multiplayer wird. Und egal wie gut die Kampagne von Modern Warfare war, der Multiplayer-Modus kam dann auch so aus dem Nichts und hat Halo 3, die Verkaufszahlen an Halo 3 übertrumpft.
War vorher schon die Berichterstattung,
dass es ein Singleplayer-Scheiß drauf
ist, es ein Multiplayer-Spiel.
Ja, es gibt gute Singleplayer-Spiele, aber ich meine es nur darum, wenn man ein Spiel haben will, was die 10 Millionen Grenze bricht, dann muss man das, also 10 Millionen
Call of Duty nennen.
Da muss man, wie gesagt, eine bestimmte Zielgruppe ansprechen und das sind halt, also weil halt Amerika auch der größte Markt ist.
Ja,
das klar. Ist halt diese Gruppe männlich-amerikanisch zwischen 15 und 25 Jahre alt und die scheinen sich auf ein bestimmtes Genre, auf ein bestimmtes Spielsystem einzuschießen. Und das ist vielleicht nicht unbedingt das, wo Duke Nukem so punkten kann.
Aber trotzdem ist das
die Aussage,
kannst ist, du das doch nach wie vor trotzdem nicht messen, das kann ja nicht
erfolgen. Nein, aber
das wäre, als wenn du sagen würdest, so jeder neue Blockbuster-Film muss jetzt so erfolgreich sein wie Avatar.
Genau.
Sonst ist es irgendwie das kommt jetzt nicht raus.
Die Aussage ist
völlig anders. Aber Michas Aussage war in meinen Augen, Duke Nukem hat das Zeug, zu so einem Avatar zu werden.
Ja, genau. Und
das ist nee, das habe ich nicht gesagt.
Du hast gesagt, es wird Halo
überhaupt. Ich habe allein schon von der Qualität kann es das ja nicht sein, weil es zum Beispiel Avatar war, Visual Effects und so.
Qualität ist scheißegal, das hat der Avatar gezeigt. Das Avatar, das Qualität.
Ja, sag das mal den Leuten, die zuerst Avatar sehen, bevor sie Star Wars sehen.
Ich finde, der Vergleich ist eher so, Avatar kann so Batman Begins werden, weißt du? So ein Film, mit dem keiner so richtig rechnet, der dann doch ziemlich erfolgreich ist.
Aber die Aussage ist ja eigentlich, wenn du so ein richtig geiles Singleplayer-Spiel jetzt machst und wenn Duke Nukem Forever so richtig geil wird, dass...
Es wird nicht richtig geil,
Aber selbst wenn es ein richtig geiles Spiel wird mit einem ganz netten Multiplayer-Modus, müssen die Entwickler sich trotzdem darüber im Klaren sein, dass sie wahrscheinlich nur 3 oder 4 Millionen, wenn es gut kommt, verkaufen werden und niemals so viele wie Halo
und Call. Ja, aber danach kommt ja das viel wirklich interessant und ich finde, Gearbox hat 2 Chancen. Das mit Duke Nukem Forever und dann das Spiel, was sie danach bringen. Das erste echte Gearbox.
Borderlands 2.
Ja. Ja, das wird dann ja auch noch kommen, aber das hat damit wenig zu tun.
Ich würde sogar
fast wetten, Borderlands, ich bin sehr viel gespannter, das andere Spiel ist ja schon fertig.
Ich leg sogar jetzt noch einen Wetteinsatz rein. Ich sage dir, Borderlands 2 wird erfolgreicher als Duke Nukem Forever.
Ich glaube auch nicht, dass Duke Nukem Forever so erfolgreich wie Borderlands 1
ist. Borderlands 2 draußen ist.
Borderlands 1 wird auch, glaube ich, erfolgreicher bleiben als Duke Nukem Forever. Das hat sich auch ziemlich oft verkauft. Also überall. Das hat sich alleine in den ersten 3 Monaten über 2,5 Millionen Mal, das ist bestimmt
schon... Borderlands war ein Überraschungserfolg, aber ich weiß nicht,
ob... Und auch wegen dem Multiplayer und nichts anderes. Also Single
ist der Cheating-Multiplayer, der mir überhaupt gar keinen Spaß gemacht hat, weil jeder auf dem PC mit seinem selbstgemachten Trainer-Charakter online gegangen ist.
Auch auf der Xbox, die laufen alle mit den Cheats.
Das ist doch bescheuert. Das ist absolut lächerlich. Ich weiß nicht, warum das dann erfolgreich ist.
Ja, weil das erst später zumindest auf der Konsole gekommen ist.
Womit misst du dann den Erfolg?
Ja.
An Spielerzahlen oder...
Ja, jetzt ging es ja gerade um Verkaufszahlen. Ja, also können wir da. Also
es ging nur um deine Aussage, dass du glaubst, das würde der Halo.
Das war das Reizwort.
Das war eigentlich das Bescheuerte.
Überholen habe ich nicht gesagt, ich habe das, kann da mitspielen. Ich habe jetzt auf 5 Millionen mich
festgelegt. Aber Halo ist schon weit über
5 Millionen.
Über hier unter 5 Millionen.
Ja. Du hast bei 2 bis 3
geschafft. Ja, okay. Wenn es 4 sind, habe ich auch noch gewonnen.
Meinetwegen.
Du hast ja gesagt über 5.
Meinetwegen. Es kommt ja auf Konsolen, dann kannst du es auch verkaufen.
Ja. Der Verlierer der Wette muss dann in diesem Podcast eine Woche nach Duke Nukems Release nackt leiden.
Und Gift runterschlucken.
So, dann sind wir doch aber die Verlierer.
Wer weiß überhaupt, ob es kommt. Am
Ende sind wir alle Verlierer.
Ja, ich meine, also Randy sagt ja selber noch, er kann nicht ruhig schlafen. Er kann nicht ruhig schlafen, weil er sagt, Duke Nukem ist cursed, das ist verflucht. Irgendwas wird noch passieren, dass es nicht kommt. Oh mein Gott. Oh nein.
Ja,
aber dann wird sich die Welt auch noch weiter drehen.
Ja. Der Randy hat ja auch schon gesagt...
Die Leute wissen dann alle gar nicht, was sie kaufen sollen.
Der Randy ist sich auch nicht sicher, ob Gran Turismo 5 kommt.
Das kommt.
Ey, das wird richtig geil. Das Geile ist, wenn Borderlands nicht so ein Überraschungshit geworden wäre, wären die schon dicht. Die hätten auch ihr Alien-Spiel dann nicht mehr gemacht, was jetzt auf einmal wieder in Entwicklung ist, jetzt wo sie wieder Geld haben.
Nee, jetzt gerade haben sie kein Geld mehr.
Ja,
wenn du ihn gesehen hast, dann weißt du, dass sie gerade richtig pleite sind und die... Duke muss ein Erfolg sein, damit Gearbox weiter besteht.
Ja.
Da bin ich mir ganz sicher.
Ja, es, wie gesagt, es kommt drauf an, wie schnell sie Borderlands 2 fertig machen. Also.
Ja, also ich hatte. Frank, lass uns nicht mit Borderlands anfangen. Ich hab das mit so vielen Freunden versucht anzuspielen und weiterzumachen und dann kam immer diese Cheater-Kacke dazwischen. Das hat
mir bei mir ist so, ich hab's vor lange im
das Spiel ist cool.
Ich wollte es mit dem Kumpel gespielt. Ich hab's. Das war auch eine Zeit, wo ich nichts anderes großartig zu spielen hatte. Es hat zwar schon Spaß gemacht, aber ich hatte beim Spiel noch immer wieder das Gefühl, es macht auch ein bisschen nicht Spaß.
Das ist belanglos, weil du dir den Charakter selber einstellen kannst.
Es ist immer so eine Mischung gewesen. Ich wollte zwar schon irgendwie weiterspielen, aber es gab auch immer Sachen, die waren so zäh und da war es wieder immer so ein ewiges Hin und Her gelaufen. Und so.
Lass uns nicht weiter über ein alte Kamel aus 2009 reden. Lass uns über aktuelle Spiele reden.
Ja, zumindest über aktuelle Spiele vielleicht.
Mir wird immer gesagt, du redest über die ältesten Spiele.
Das ist richtig.
Das sagen alle.
Diese Duke Forever Diskussion.
Die hat dich jetzt echt geschlaucht.
Wirklich Forever, echt.
Wir passen.
Ja. Nee, normalerweise, wie gesagt, würden wir jetzt mit den aktuellen Spielen, die wir so zur Zeit zocken, durch sind und keiner noch irgendwelche Ergänzungswünsche hat, was ich doch sehr hoffe.
Außer Plants vs. Zombies, das haben wir schon in
vielen Podcasts. Ich darf gesprochen. Eh nicht drüber reden.
Ja.
Oh.
Kommen wir da kurz zu dem News-Teil.
Aber nächste Woche, ich kündige schon mal, nächste Woche möchte ich gerne über Medal of Honor reden.
Bist du jetzt immer dabei bei uns im Podcast?
Das ist unter NDA.
Ja, aber das gilt ja nicht für audiovisuelle Podcasts. Gut. Du legst ja so ein Embargo sehr, sehr streng aus.
Das ist wieder der Unterschied zwischen Golem und Area Games.
Ja, und wir werden halt gelesen, wir werden wahrgenommen.
Ja.
Wir werden gehört.
Ich
möchte halt gerne drüber reden. Ich bin nämlich, ich sag's einfach nicht.
Uns schicken User-Klo-Lektüren.
Du kannst ja gerne drüber reden, weil das ist ja dann, der Area Games Podcast.
Nee.
Du kannst es uns auch ins Ohr flüstern, wie gesagt.
Ich habe die ersten zwei Missionen bis jetzt auf dem PC gespielt. Und
dann ist es bei dir auch abgestürzt.
Nee, aber schlecht drüber gesprochen,
nein, bevor das Ende endet. Quatsch, das war doch jetzt so dahergesagt.
Aber
es ist mit der Unreal
Engine auch
bei dir, oder? Es hat diese guten Shadow Maps, oder?
Ich weiß nicht, auf alle Fälle, ich fand's.
Der geht in den PC-Spieler.
Das Gute ist, ich kann schon ein bisschen was darüber sagen, weil ich werde es auf alle Fälle nicht testen, weil testen wird es garantiert der Daniel.
Welches Spiel?
Ich habe Medal of Honor.
Achso.
Weil ich die Militärsachen immer gerne an ihn abgebe.
Komm, lass uns doch einfach die Leser, die sollen nächste Woche einschalten.
Ja,
dann kommen wir nochmal und dann reden wir drüber. Das ist nämlich echt diskussionswürdig.
Ach, nächste Woche werden wir schon einen Test dazu haben. Ich meine, das ist aber eine gute Sache, weil du nämlich bei der Gelegenheit eben eine Übergleitung hast zu dem News-Bereich, weil natürlich auch Medal of Honor da kurz Thema war, nämlich zum einen wegen den Schnitten der deutschen Version, die nee, Quatsch, natürlich nicht. Nee, also, Moment, siehst du, jetzt hast du mich völlig auseinandergebracht mit deinem...
Du Taliban! Du bist halt immer auseinandergebracht! Stopp, wartet!
Weil natürlich, es ging um Call of Duty Black Ops, hast du die geschnittene Version hat. Jetzt wenn es wieder auf
jetzt Kommando wieder nicht.
Das iPhone ist echt so geil.
Rest in Pieces!
Ja, nee, weil das war natürlich Call of Duty, weil es Schnitte hat, wo irgendwie aus irgendwelchen unverständlichen Gründen sogar ein Rolling Stones Lied rausgeschnitten worden ist.
Oh, jetzt kann er bloß Lizenzkosten.
Da freuen sich die Schweizer und Österreicher.
Ja, nein, das ist ja sowieso fast ein Pflichtimport mittlerweile, weil ja auch eine ganze Folterszene raus ist und wir mögen noch so gerne Folterszene.
Interaktive Folterszene.
Ja,
schon nicht vergessen. Du redest so wenig diesen Podcast, Daniel.
Wirklich? Nee, bei Medal of Honor.
Ich hab viel gesagt.
Medal of Honor war natürlich die Streichung der Taliban
aus dem Multiplayer.
Das war natürlich das Hauptthema.
Stattdessen sind jetzt wieder Deutsche drin.
Das ist Opposing, ja. Das wäre die eleganteste Lösung gewesen. Aber es sind keine Deutschen, sondern es sind der Opposing Forces,
ja,
im Multiplayer. Und was natürlich die US-Armee davon jetzt nicht abgebracht hat, das Spiel aus seinen Geschäften zu verbieten. Genau, aus diesen
Military Stores. Also jetzt eingeschnitten wieder, also in allen Ländern.
Na, du aufmerksamer Area Games Leser.
Vielleicht, wenn ich aufmerksamer Area Games Schreiber bin.
Ja, was war dann eine Frage, bitte sehr?
Ob das jetzt in allen Ländern geschnitten wurde.
Also,
um mal so wie du zu reden.
Also,
Taliban darfst du ruhig sagen, diese Menschen
gibt es.
Ist auch ein Volk, genau wie die Juden.
Im Multiplayer kämpfst du nicht gegen Taliban oder kannst nicht als Taliban spielen. Im Multiplayer kannst du nur als Opposing Forces spielen.
Weißt du eigentlich, dass deine Frau dir heute ein Geständnis macht, wenn du
noch wieso?
Ja, das weiß ich mal selber.
Dass sie den schlechtesten Seitensprung ihres Lebens gemacht hat?
Ja, das war mit deinem Vater, aber dann kam ich und dann war ich wieder glücklich.
Nee,
Taliban sind meistens beschnitten.
Ja.
Aber das war ein kleiner wissenschaftlicher Hinweis von mir, Daniel Puck, der immer um sehr viel Bildung bedacht ist hier im Podcast.
So. Deine Mutter
ist. Hast du jetzt meine Frage eigentlich beantwortet? Ich hab dich nicht verstanden, weil du die Nase zu
hast. Alle Cut.
Alle Cut. Ja, you're an inspiration for birth control. Es wäre doch geil, wenn mal so das ODS-Militär so eine Taliban-Basis stürmen würde, während die ganze Beschreibung
synchronisiert. Das ODS-Militär
gesagt? Das US-Militär.
Alter. Jetzt ODS.
Alle schön ihre Gewehre und Bomben zur Seite gelegt haben, um sich zu beschneiden und das Militär gerade reinstürmt. Die bringen sich selber um.
Die werden wahrscheinlich mit Mini gerade abgeschnitten.
Was? Gran Turismo Signature Edition wird teurer?
Ja. Verdammt! Und zwar deutlich teurer.
50 Euro.
Golem ist immer auf dem neuesten Stand.
Von 180 auf 220,
ja, oder? Hat uns ein User sogar mitgeteilt, der betroffen war.
Ja, über Spielegottigen.
Das hat mich auch sehr betroffen gemacht.
Mich auch. Also, ich muss ja sagen, ich freue mich auch sehr auf Gran Turismo, aber diese Edition wäre mir dann doch zu teuer.
Ja. Zumal, was kostet da insgesamt? Fast so viel wie ein iPad?
Also, sagen wir mal 200 Euro. Also egal, also es gibt da verschiedene Quellen, wo man die kaufen kann.
Kommt dann der Mauchi selber vorbei und gibt dann das?
Vor allem, es ist ja nur ein Modellauto drin. Es ist ja noch nicht so, dass man da jetzt irgendwie so ein ferngesteuertes Auto bekommen will. Also bei Call of Duty wäre wenigstens ein ferngesteuertes Auto.
Mit Kamera.
Mit Kamera.
Mit Kamera.
Duty sagen.
Nee, aber was natürlich... es gibt noch zwei Storys, die sehr interessant waren diese Woche. Ganz kurz. Einmal Shenmue-Ankündigung.
Sind wir
an, noch was sagen kann?
Gar nicht mitgekriegt.
Heute.
Ja.
Für? Das hat Saskia geschrieben, aber ich habe es korrigiert, deswegen kann ich das
nicht sagen. Das ist ein dummes Japan-MMO.
Genau, das ist wieder so ein
Browser-Spiel. Nicht der Marketer.
Da macht wieder so ein Yahoo-Browser-Game-Service auf und noch so eine japanische Firma, die hängt damit drin, die total erfolgreich ist, ein Browser-Spiel. Die haben jetzt schon wieder 100 neue Spiele angekündigt. Das ist immer so cool, die erzählen das so, als wenn das so was Tolles wäre, so 100 neue Spiele.
Das ist auch
aber du weißt so genau... Das ist eigentlich eine negative Ankündigung, weil das einfach mal 100 Mal Schrott sein wird.
Ich frage mich, was einfach mit Sega los ist. Warum geben die gerade die Marke dann für so einen Scheiß hin?
Ja.
Warum machen die immer
alle? Ja, weil dann wahrscheinlich wieder 1000 Chinesen das spielen
werden. Shenmue 3 oder was
weiß ich. Oh, was?
Mittlerweile wird ja jede Marke.
Ich habe Gänsehaut gekriegt, als ich heute den Trailer zu Shenmue 1 dazu eingebaut habe in die Meldung. Es war... Dieses Magie...
Ist das so kompliziert, einen Trailer einzubauen?
Nein, war einfach wegen der Musik und wegen dem Feeling und der Atmosphäre.
Das wäre jetzt eine negative Gänsehaut gewesen. So.
Nee. Das ist...
Was ich super interessant fand, und zwar vor allem aufgrund der Reaktion unserer Leser, war halt nochmal die offizielle Ankündigung, denn inoffiziell war es ja schon eine Weile bekannt, dass Ubisoft die Prince of Persia HD Collection rausbringt, und zwar exklusiv erstmal auf PS3. Also witzig ist es ja, weil es geisterte im Vorfeld ja rum, dass Ubisoft an diesen HD-Auflagen arbeitet von Beyond Good and Evil, von Prince of Persia und von den Splinter Cell-Teilen. Offiziell ist bisher auf jeden Fall erstmal vor allem diese Prince of Persia Collection, die ja dann so Mitte November erscheint. Nun mag es vielleicht daran liegen, dass es erstmal als PS3 exklusiv angekündigt worden ist, aber ich muss sagen, das Feedback auf diese Meldung war bei uns erstaunlich schlecht. Das meiste war dann nach dem Motto, die Spiele waren vielleicht damals ganz nett, aber
habt ihr alle gespielt? Ich habe das erste gespielt, Sense of Time, fand das super, den zweiten dann nicht mehr gemocht mit dem Heavy Metal Kack.
Und genau deswegen muss ich sagen, ich fand diese News auch total langweilig. Also die Überschrift
und Bilder sahen auch scheiße aus. Ich fand deine News so langweilig. So
nee, gar nicht. Also die Meldung
an sich. Das kann gar nicht sein. Das war eine Pressemeldung, die ich kopiert habe.
Die Info fand ich einerseits langweilig, so weil ich die einfach nicht mehr spielen will. So, ich habe die damals.
Ja, aber du hast da alle durchgespielt. Das ist ja auch gar nicht so lange her.
Ich finde die cool. Aber das ist jetzt kein Spiel so wie Beyond Good and Evil, das ich auch durchgespielt habe, wo ich dann diese Meldung von dem Herrn D-Remake höre und denke, Mensch, cool, ja, vielleicht
holst du das sogar noch mal. Das interessiert mich jetzt ja gerade bei zum Beispiel sowas wie bei Ico und Shadow of Colossus sagen ja die meisten Leute, die sich dafür interessieren, ich habe jetzt so viel Gutes über diese Scheißspiele gehört, jetzt will ich sie ja nochmal spielen.
Ja, ich auch.
Bei Beyond Good and Evil gibt es Leute wie du, die sagen, oh, ich würde sogar nochmal spielen.
Habt ihr schon mal ein HD-Remake durchgespielt? Irgendeins.
Wie viele gibt's denn, mein Lieber?
Ja, warte, da
gibt's schon ein paar.
Ja, ich habe Perfect Dark durchgespielt und ich dachte die ganze Zeit, das ist eines der schlechtesten Spiele, die ich je gespielt habe.
Ist das nicht lustig? Das geht mir nicht genau so. So viele Sachen, die ich schon bei Good Old Games privat gekauft habe, man geht da so ran mit so viel Anticipation und dann werden sie so scheiße.
Vor allem, es kommen immer wieder so Leute, die mir dann zugeguckt haben, wie mein Bruder oder so, und meinte nur so, warum spielst du diesen Scheiß? Sieht scheiße aus, steuert sich scheiße, du stirbst andauernd, weil es an der Stelle wieder unfair designt
ist und
so.
Nee,
aber ich habe mich dann selbst gefragt, warum spielst du eigentlich? Es ist ja nicht mehr gut. Es war vielleicht damals irgendwie cool. Aber es ist jetzt ist es scheiße. Warum spiele ich's?
Ich glaube, aber Prince of Persia, aber dieser, wenn die alle drei gleichzeitig kommen in diesem Pack, ja, das ist irgendwie so, da wird die Übersättigung gleich mitgeliefert. Ja. So, weil Prince of Persia 1 bis 3, so, das ist dann nicht mehr spannend im dritten Teil. So, der erste ist noch richtig cool. So, im zweiten hast du ein etwas anderes Szenario, mehr Kampf, das fällt dann auch noch. Jetzt aber im dritten hatte ich schon keinen Bock mehr.
Weil Kappi auch so ein Hardcore-Fan war.
Ja, der hatte ja auch so Bock auf den vierten Teil jetzt. Ja. Den eigentlich völlig vergessen kannst, prinzipiell, so, weil er halt nicht wichtig ist. Das ist ja okay, das Spiel. Aber Deswegen, es wäre wahrscheinlich sogar ein bisschen spannender gewesen, hätten sie nur gesagt, so Prince of Persia.
Der erste Persia?
Prince of Persia, ey, ja.
Pritsche, alle Maler, Aquamaler, spiel gut.
Ne? Prince of Persia kommt da alleine als Hadribil. Es geht heute echt nicht mehr mit der Nase.
Ja. Wie auch immer.
Aber ich fände die Meldung von daher cool, weil ich
hast die Nasen Bescheid, wann weggeguckst.
Ja, wenn hier alles voll Koks gestaubt ist in meiner Wohnung. Auf jeden Fall finde ich die Meldung cool, von daher, weil ich diese Ankündigung von den HD-Remakes
aber
die Screenshots, ich immer ganz nett finde. Ich hätte sowas gerne bei Devil May Cry.
Die Screenshots waren super scheiße, oder?
Weil dann hätte ich habe die nicht geguckt. Ich habe nur die Überschrift gelesen, das hat mir gereicht, fand ich langweilig.
Ja, vielleicht wäre das auch gut von Resident Evil 1, 2, 3, also sowas, was für damals wie für ein Gamecube gemacht worden ist.
Könnte also sein, obwohl das war schon ein richtiges Remake.
Aber da war das Coole einfach, dass du das Gefühl hast, sowas wie die alten Resident Evil Spiele, die auch noch so gruselig waren, hat es irgendwie kaum noch gegeben. Das ist so ein Genre, was für mich noch so einen Reiz hat, endlich mal wieder sowas zu spielen. Und bei Prince of Persia denke ich jetzt so, aber ich habe doch gerade ein Safe gespielt und
es ist neu. Ja, cool. Es ist auch vor allen Dingen überboten eigentlich.
Ja, hau rein. Frisst ruhig meine Joratos.
Das jeder Hinsicht. Aber Devil May Cry würde mich halt einfach nochmal reizen, weil der erste Teil könnte dann eine vernünftige
Part machen. Ja, abnehmen.
Und der dritte, den würde ich sowieso gerne nochmal spielen. Also da gibt es schon Titel, wo man sich das wünscht, die dann vielleicht auch auf so halbwegs moderne Art und Weise nachzuholen. Prince of Persia vielleicht jetzt, weil ich es einfach alle drei gespielt habe. Komm, und es ab dem dritten nicht mehr lustig ist, danke.
Das sind so Spiele, die mir immer fehlen bei Good Old Games oder sowas. Einfach nochmal normal lauffähige Versionen von Spielen wie X-Wing und TIE Fighter auf normalen PCs. Oder halt Wing Commander 1 und 2, was ich nicht erst stundenlang durch irgendwelche Konfigurationen und DOS-Boxen schleifen muss. Wo dann der Controller nicht funktioniert. Aber ich fand es halt nur erstaunlich, dass normalerweise, wenn HD-Remixes, also bei God of War sind sie alle aus dem Häuschen gewesen, bei Ico Shadow Colossus, bei Beyond Good and Evil, bei Prince of Persia kommt eine Ankündigung, auch so, dass es nächsten Monat im Handel ist, es kommt drei Screenshots und das allgemeine Feedback ist so nach dem Motto so, boah, da hat ja echt keiner drauf gewartet, obwohl die Reihe ja mal sehr erfolgreich war. Also
ja, aber ich glaube, braucht halt Titel, die sie in ihren neuen Shop Shop machen kann bei, wie heißt der, Uplay?
Ja.
Das wäre sowas wie Steam.
Aber ist, glaube ich, auch ist das nicht das komische Scheißsystem mit den Punkten da?
Der Eindruck von Prince of
Persia, für jedes Spiel einzeln ist irgendwie.
Ja. Der Eindruck von Prince of Persia jetzt auch weg ist. So die anderen Spiele, wenn man so hat, so Beyond the Evil, God of War oder so, das konnte sich ja alles noch steigern mit den Fortsetzungen so. Aber Prince of Persia ist halt kontinuierlich immer ein bisschen schwächer geworden, also zumindest ab dem dritten. So, und dann fanden das alle nicht mehr so geil. Und deswegen hast du jetzt auch gar keinen Reiz mehr, das so großartig nachzuholen, weil du wahrscheinlich gar nicht mehr so die super positive Erinnerung mit den Spielen verbindest, weil jetzt zum Beispiel der geile Eindruck vom ersten oder gar zweiten Teil verwässert wurde durch die Fortsetzung, die eben schwächer war, beziehungsweise dann langweiliger, weil es nichts Neues mehr gab. Vielleicht God of War 3 ja God of War 2 noch einen draufgesetzt hat, so, und der zweite auch dem ersten irgendwie. Da wären jetzt höchstens so die PSP-Episoden relativ langweilig. So.
Ich muss ganz ehrlich sagen, ich fand Prince of Persia diese ganzen Dinger immer geil, aber ich habe sie nie wirklich gespielt. Weil es war immer so, ich habe Videos gesehen, ich habe Leuten zugeguckt, die spielen, ich habe es mal eine Minute angespielt, hatte immer das Gefühl, ich habe in der Zeit schon alles gesehen. Und das Spiel ist im Grunde immer wieder eine Wiederholung dieser coolen Elemente, weil ich habe sie eben innerhalb von 5 Minuten schon gesehen. Und ich hatte nie Ambitionen, so ein Prince of Persia
komplett durchzuspielen. Der Gameflow macht halt Spaß, das ist wirklich das Gameplay, was Spaß gemacht hat bei den Teilen.
Du hast aber durchaus recht.
Ja, man hat das alles gesehen, aber das Spielen selber macht halt Spaß.
Aber das ist das Lustige, das ist wirklich so eine komplette Reihe, wo ich das Gefühl habe, ich hätte sie durchgespielt, nur weil ich immer so viel darüber gesehen und gehört habe.
Das ist aber,
wie ist eigentlich die Story? Ich habe nicht das Gefühl, ich hätte was verpasst, weil ich es nicht selbst gespielt habe.
Neulich hatte, aber das sind so diese Sachen, so auch von den Funktionen her, wie du bei Prince of Persia so über Hindernisse springen kannst oder so. Du weißt dann, na, bei den Spielen, da ging es irgendwie noch, da hatte ich dieses Gefühl nicht, aber bei heutigen Spielen, wenn ich das so sehe, auch Enslaved, da weiß ich, ich habe da vom Gameplay nicht mehr zu erwarten. Auch so, wie zum Beispiel in der Demo mit diesem Rumklettern an der Wand, an diesem Außenwand von diesem Schiff.
Ja, die Sachen aber mit, wie du sie befehligen kannst und
ja, das Licht, ist anders, das ist schon
fast jetzt schon, bis zum Dreiviertel
immer ein bisschen. Ich freue mich da auch auf die Erzählung und so, ich würde es eigentlich auch gerne spielen, aber ich erwarte da jetzt nicht mehr, dass mir das noch was Neues bietet, weil es schon am Anfang irgendwie so dieses Standardprogramm so ein bisschen abfeiert. Und das kommt auch von Prince of Persia, weil die das echt bis zum Exzess getrieben haben.
Ja, Exzess. Bis zum Exzess werden wir mal diesen News gar nicht treiben, sondern wir haben uns ja noch was besonders Witziges einfallen lassen. Dieser Podcast hat ja eh schon so einen sehr starken Retro-Touch, nicht allein wegen Duke Nukem Forever. Aber Wave Race. Aber du kannst in der Wave Race kannst du fast noch bleiben.
Wave Race 64.
Weil das ist der 64. Aero Games Podcast und da sind uns zwei wichtige Sachen eingefallen. Einmal
Duke Nukem 64.
Der C64. Das Nintendo 64. Das Tolle ist, wir haben für alle Themen Experten. Für den N64 haben wir unseren Johannes Und für den C64 haben wir die beiden ältesten Spieler der Welt, nämlich mich und Micha.
Aber was ist denn mit der eigentlich ersten 64-Bit-Konsole? Das war?
Ne, also, Moment
der mal, Mega,
also
wie
gesagt,
natürlich
war es der Jaguar.
Oh, Daniel!
Das war doch der Jaguar, aber das war ja so ein komischer Rechenfehler, glaube ich, weil der Jaguar zwar irgendwie intern mit 64-Bit, also das kann jetzt der Micha vielleicht nochmal
detailliert erklären. Nee, das stimmt schon,
was aber, du aber das waren nicht keine echten 64-Bit, sondern das war irgendwas hochextrapoliertes oder so.
Das war auch eine scheiß Konsole.
Ja, sie hatte irgendwie zwei, drei gute Spiele. Und vor allem das Beste fand ich immer, weil man.
Ja, das einer von
Tempest, Jaguar, ne? Ja, das Tempest 2000 immer als das beste Jaguar-Spiel gilt. Und es sieht aus, als ob es irgendwie auch locker auf dem Atari VCS hätte laufen können.
Das ist ja. Sowas wie Rebirth auch.
Ja, aber wir reden ja vom C64, also die wer in dieser Runde hatte ein C64, der möge sich jetzt melden.
Ja! Alle mehr 40!
Naja, 30er-Fraktion, sage ich mal.
Wer hat, aber ihr habt alle beide schon mal C64-Spiele
gespielt. Ja, klar. Spiele, ja, aber nicht auf C64.
Also es gibt, zwei Sachen, die mir sofort einfallen, wenn das Thema C64 auffällt. Das ist einmal der Competition Pro. Ja. Also einmal dieser rote Joystick, der aussah wie ein Männchen. Mit einer roten, großen Nase und von dem man in seiner Spielezeit, glaube ich, 2-3 hatte.
Den man inzwischen kaufen kann,
ja.
Anschließt und dann sind alle Spiele und alle C64 Sachen in dem Joystick drin.
Ja. So einen habe ich mal zerbrochen, einfach weil ich spielen wollte. Ist einfach abgebrochen.
Ich habe auch jede Menge Competition Pro Dinger kaputt gemacht, weil man einfach dieses, wie hieß das Sportspiel nochmal?
Summer Games
gespielt hat.
Von NX. Nee, aber noch viel besser ist natürlich, wenn ich an C64 denke.
Die japanischen NX, die auch die Rollenspiele
gemacht haben. Nicht Square NX.
Die hießen aber bei Alex, du weißt schon, dass sie fusioniert sind.
Oh, ja, so. Oh Gott. Ja. Es ist gerade was ganz Schlimmes in eine falsche Witze-Richtung gelaufen. Lass uns mal alles abschweigen.
Das ist eh nix.
Immer schlechter die Witze-Richtung gerade.
Ich hatte jetzt hier versetzt, aber wie ich jetzt bei dir gerade schon rausgehört habe, warst du ja aus dieser Snob-Abteilung mit deinem Floppy-Laufwerk, weil ich hatte natürlich einen C64 mit Datasette.
Und
Datasette ist etwas, was ich die heutige Generation gar nicht mal vorstellen kann. Ja, das sah aus wie ein kleiner Kassettenrekorder. Und für die Leute, die sich nur die MP3s auf ihren iPod ziehen, ein Kassettenrekorder, das ist so ein Plastikgerät, wo man so eine Plastikdinger reinschiebt, in denen so ein kleines Band drin
ist. Weil den kannst du ja nicht mal mehr den Vergleich zur Videokassette ziehen, weil das kennt ihr auch nicht mehr.
Eben, weil sie ja nur noch DVDs und Blu-rays kennen. Und das führte dazu, dass bei mir in der Spielesession meistens so war, dass du halt dein C64 gestartet hast. Dann hattest du ja diesen blauen Screen, der dich auf eine Eingabe gewartet hat. Kennst du noch die Befehle auswendig? Also Load 8.
Load, Sternchen, Punkt, Sternchen.
Nee, das gab's. War das nicht so
Anführungsstriche? Oder ist das Amiga?
Nee, ich glaube, also.
Das war DOS, Roffel
und. DOS war Sternchen, Punkt, Sternchen. Also DOS war zum Beispiel Delete, Sternchen, Punkt, Sternchen oder so. Ja, ja. Nee, aber beim C64 war es ja auch wie Load 8, Anführungsstrichen noch irgendwas.
Stimmt, ja.
Also 8, Anführungsstrichen 2, glaube ich, und dann. Ging das da so weiter, je nachdem auf welcher Ebene auf der Diskette oder CD. Wir sollten lieber die Spiele-Veteranen dazu holen. Nee, eine Datasette war halt so, dass.
Die können sich daran auch nicht mehr.
Die sind schon senil. Nee, dass die Spiele auf Kassetten waren, meistens halt immer nur auf einer Seite. Und man hat dann tatsächlich die Kassette eingelegt, das Spiel gestartet von der Kassette.
Finde ich cool,
dass und das lief in der Regel bei mir zwischen 20 und 25 Minuten Ladezeit für ein Spiel. Also für alle, die jetzt irgendwie beim Xbox-Spiel oder bei der PlayStation irgendwie sich ärgern, wenn da mal ein Level eine Minute lädt, da hat halt das ganze Spiel 25 Minuten geladen. Und in der Zeit hattest du halt immer diese LSD-Drogentrip-Ladebildschirme. Weil du hattest ja immer Bildschirme mit so flackernden Farben.
Und diese Cracker-Bildschirme.
Die habe ich auch manchmal echt gelesen.
Ja, ja. Und das hast du 25 Minuten dann gehabt. Meistens hat man in der Zeit, ist man rausgegangen, hat was gelesen oder sonst.
Kann irgendwas. Ein bisschen C64-Mucke so ganz leise.
Aber ich muss sagen, ich finde
bloß diese
Art von...
Das funktioniert nicht?
Ja, das klingt ganz scheiße. Also sowas. Das klingt jetzt schon scheiße.
Ich kann sie ja nachmachen.
Das klingt ein bisschen nach so wie Gratia
in Limbo's Quest, so. Mann! Redet doch einfach weiter.
Ja.
Diese Art von Spieler aufzurufen, so auch über DOS oder so, die halt so zum Laufen zu bringen.
Na ganz kurz, unserem ersten Podcast hatten wir immer eine Hintergrundmusik. Und heutzutage sagen die Leute immer wieder, erinnert euch noch damals, wie scheiße das war, als ihr eine Hintergrundmusik hattet? Aber das ist mal so.
Ich nehme sie gleich wieder weg.
Das war ja auch diese iTunes-Shop-Musik, ja,
oder? Der runde Tisch. Nee, aber Spiele sind laufen zu bringen. Ich finde, das hatte irgendwie auch noch so, ich habe das ja nicht viel gemacht, weil ich das früher auch noch kein PC hatte, aber doch irgendwie ein bisschen was Geheimnisvolles, weil wenn das Spiel dann endlich gestartet ist,
ja, weil irre geheimnisvoll, WC3.exe
einzugeben. Nee, so. Einfach so, als wenn dieses Spiel halt irgendwo versteckt ist, so im System, weißt du, du tauchst jetzt erst in diese Welt ein, über diesen Weg dahin. So, heute legst du ein Spiel ein, oder du hast deine ohnehin völlig überladenen Menüs, so, auch bei den Konsolen, wo du halt tausend Sachen machen kannst, so, aber du willst eigentlich nur zu diesem Spiel.
Was man aber schon gehört hat an der Musik, die wir eben gerade gehört haben, war, dass das... Nee, war das super interessant.
Melodisch die besten.
Ja, dass die C64 einen geilen Soundchip hatte.
Ja. Und, ich habe die hoch und runter gehört, teilweise mich damit in Schlaf begleitet.
Ich hab,
Kommando.
Sowas habe ich irgendwie gar nicht gespielt, weil das war ja.
Du hast Kommando nicht gespielt?
Nein, weil beim C64 war mein Spielenachschub auch irgendwie nicht selbst gesteuert, sondern meistens hat mein Vater irgendwie nach der Arbeit irgendwelche Spiele mitgebracht.
Bei mir war es mein Bruder.
Und mir gegeben und deswegen hatte ich da auch so wenig Einfluss auf die Auswahl. Das führt dazu, dass ich so ganz seltsame Spiele gespielt habe. Also wie gesagt.
Die gar nicht für dich bestimmt
waren. Nee, aber zum Beispiel, ich habe mich ja. Also zum Beispiel sehr viel habe ich dieses Eule Imperium gespielt.
Ja.
Wo man immer da Angst haben muss, dass der Bohrkopf abbricht oder so.
Elite hast du doch auch
gespielt. Elite habe ich sehr viel gespielt.
So ein Klassiker. Da schwärmen die meisten ja heutzutage noch von. Ja, es gibt noch immer keinen richtig würdigen Nachfolger.
Was heißt würdig? Also, es
ist der dieselbe Magie.
Ja, aber die Magie gerade bei Elite bestand ja nicht darin, dass das Spiel so super geil war, sondern dass man halt fast alles in seinem Kopf abspielt. Also es war ja wie ein Rollenspiel.
Wie Civilization fast.
Genau, weil ich hatte bei Elite hatte ich auch einen Klemmenblock mit Karo-Papier, wo ich mir mit Hand alle Preise aufgeschrieben habe von den einzelnen Sonnensystemen. Cool. Und das artete ja richtig in Arbeit aus. Heute machen das die Spieler alle irgendwie automatisch, aber nein, damals hat man sich da ellenlange Listen mit 20, 30 Gütern geschrieben, was die da kosten, Gewinnspanne und sowas. Und
ein Spiel, das heute irgendwie voraussetzen würde, würde sofort eine Scheißwertung kriegen, weil es irgendwie keine Komfortfunktion bietet.
Genauso wie man halt, wie man früher halt eben Karten gemalt hat, noch auf Karo-Papier von Dungeons oder so.
Ich werfe mal zwischendurch immer so Sachen ein wie Spy Hunter oder Load Runner, die auf dem C64 entstanden sind. Und Spieler, die den Wii haben, kennen ja vielleicht das eine oder andere, weil C64-Spiele auf der Wii zu erwerben sind für viel Geld.
Was ich zum Beispiel nie gespielt habe, war dieses International Karate Plus.
Oh, das hast du nie gespielt. Das war das erste richtig gute der Vorgänger von Street Fighter, wenn man so möchte. Ja. Mit dem berühmten Schlag in die Eier. Jetzt würde ich gerne Duke Nukem mit Balls of Steel einspielen, aber ich lasse es einfach.
Ja, das ist. Ich habe dafür zum Beispiel natürlich eben die vorhin schon angesprochenen Summer Games ziemlich oft gespielt, aber noch öfter eigentlich dieses California Games. California Games,
weil das ist die Sportart war viel geiler.
Ja, du brauchst doch keinen Soundchip.
Zur Information für den User, Daniel ist draußen, ich bin nur entsetzt.
Ja.
Worüber?
California Games waren wie gesagt, die Sportarten waren einfach
BMX.
Super. Auch der Rollschuhfahren. Wurde vom Haifisch aufgegessen,
ja,
vom Surfer gefallen ist.
Oder wenn man immer. Oh ja. Ich habe was ich richtig gut konnte, war irgendwann Frisbee werfen. Das hat auch so eine coole Musik, deswegen habe ich es am meisten gespielt.
Und ich kann das in echt.
Nein, aber nicht so wie ich das da machen musste. Das wurde den. Das war einfach herrlich. Okay, ich sollte mal einfach zum N64 wechseln, damit ihr alle mitreden könnt und ich wette, eure Leser finden es auch besser.
Ja, der C64 trotzdem war eine tolle Konsole. Tolles
war Geld, irgendwie mehr Konsolen.
Mit dem ich ja auch nicht
hast eine du damit
Sekunde,
was geschrieben?
Wollte ich gerade sagen, ich eine Sekunde was Ernsthaftes gemacht habe. Also das war für mich, vermutlich habe ich mit der Xbox mehr ernsthafte Sachen gemacht, als mit dem C64.
Twitter.
Ja, Facebook.
Ja.
Das ist ganz pervers, weil danach, also der nächste Schritt vom C64 war bei mir nicht irgendwie Amiga oder Atari, sondern halt dann PC.
Bei mir
da konnte man ja eben irgendwie noch eine Menge machen. Aber der C64, deswegen auch.
Der Brotkasten.
Der Brotkasten, die gute alte Tante C.
Was nennst du so Brotkasten?
Der NES wurde früher auch so genannt.
Stimmt.
Der Game Boy war die Kriegstum.
Ja, ja. Aber der C64 für mich hat, wie gesagt, der Einstieg und...
Das kann ich aber auch gut verstehen. Ich meine, das waren ja immer noch Spiele so mit
Impossible Grafik. Mission.
So, also denn so, was ich so gar nicht mehr nachvollziehen kann, ist dann so dieses VCS-Zeug oder der ganze alte Atari, auf dem ich Atari. Ja auch noch gespielt habe.
Avenger.
So dieses komische Boxspiel Arcanoid. Oder so Scheiße, da waren ja auch mal so...
Stunt
so,
Car Racer. Die erste virtuelle Windschutzscheibe, die kaputt geht.
Ja. Das haben wir auch mal gespielt, aber auf dem PC.
Siehst du?
Das fand ich ziemlich cool, wenn man da so durch die Gegend jumpen konnte mit dem Auto.
Ja, war damals auch super schwer, weil man
das Bubble Bobble.
Oh ja. In der Zeit, wo wir so C64 in Deutschland gespielt haben, hat ja das NES hier gar keine Rolle gespielt. Also ich kannte keinen, der ein NES hatte. Obwohl das ja aus
einer sehr Zeit. Ein Kumpel von mir hatte das im Keller. Also ja, und hatte auch immer nur Super Mario.
Ich kannte auch einen, der gespielt. Bei dem habe ich auch immer NES gezockt.
Mhm. War der 1991?
Ja. Nee, aber das war...
minus 3 Jahre.
Das ist ja das Verrückte. Die Konsolen waren zumindest in meinem Freundeskreis viel langlebiger. Auch als es die PlayStation schon vor lange gab, hat man immer noch zwischendurch NES gezockt. Heutzutage spielt aber bei mir niemand mehr PlayStation 2 oder Xbox 1.
Also nee, warum auch? Die Spiele sehen scheiße aus.
Ja, aber ich habe damals... Aber damals hat auch mir keiner NES gespielt, weil da haben alle schon Super Nintendo
gespielt. Hast du Last Ninja gespielt?
Nee, ich kenn's ja noch.
Ja, oh, das war...
Das war damals...
Als ich da das erste Mal an den Baum gesprungen bin, um den Apfel zu kriegen.
Großartig. Ja, aber um Johannes Katakis ins Boot zu holen, der 64. Area Games Podcast, N64, hatten wir ja schon, glaube ich, mal einmal kurz angesprochen beim Podcast, hat ja immer so ein Schattendasein geführt. Weil
hat angeblich das beste Videospiel aller Zeiten, Ocarina of Time, zumindest laut Metacritic.
Ja, was wieder mal zeigt, wie kaputt dieses Metacritic-System ist.
Ja. Damals war das ja wahrscheinlich auch so. Also
nein, das war schon mal ein Ergebnis, damals Zelda. Ich weiß noch, meine N64-Zeit hat angefangen mit so einem VHS-Tape, muss ich jetzt leider wieder sagen, die promomäßig ja damals...
Ja, stimmt.
Kennt ihr das? Wo Donkey Kong Country auf der VHS-Kassette noch drauf war und man hat sich das angesehen und dachte, oh mein Gott, so gut können die Spiele gar nicht aussehen.
Gab es da noch Trailer für... Nee, oder nee, stimmt nicht. Es gab später noch eine N64-Promo-Kassette.
Nee, wo gab es denn diese Kassetten? Die hatte ich nämlich auch.
Die gab es im Karstadt und...
Ich habe die immer bei Fotoports geholt.
Du hast da noch nicht gelebt, Mann.
So, weiter. Es gab das aber auch später noch.
94.
Ich habe auch immer die Club Nintendo Sachen bei Fotopost gehabt, diese Zeitungen da.
Ja. Ich habe das alles aus dem Spielzeug gelernt. Also noch wirklich richtig ein Geschäft mit Spielzeug und Videospielen.
Und wie oft ich dieses Tape, das hatte am Ende dann überall dieses Spulstellen. Man konnte das gar nicht mehr richtig angucken, weil es hoch gut, und runter.
Damals hattest du ja noch gar nicht diese ganzen Internetvideos und auch wie auf den Zeitschriften diese ganzen Sachen. Ja. So um 94.
Es gab das, Nintendo macht das auch. Macht das immer noch, ne? Es gibt auch DVDs, genau. Es gibt auch die DVDs von GameCube.
Immer noch so, als würde es kein Internet geben.
Ja.
Nee, aber stimmt, das war
schon. Was sind eure Lieblingsspiele vom N64? Daniel.
Oh, welcher ist 64?
Auf jeden Fall Turok 1.
Jeder 5, jeder hat nur 5.
Ich krieg gar nicht überhaupt nur
5 komme. Turok 1?
Geschnitten oder ungeschnitten? Ich wusste damals nicht, dass es geschnitten war, was ich geschnitten habe.
Ich auch nicht, aber keine Ahnung.
Aber es war trotzdem cool.
Star Wars Rogue Squadron.
Rogue Squadron, echt? Squadron.
Scheiße. Fand ich super. Ich fand das, damals war es für mich eines der coolsten Star Wars Spiele, weil es auch so lange keinen mehr gab. Und natürlich Shadow of the Empire, das darf man nicht vergessen. Heißt es Shadow of the Empire.
Drei und Star Wars, zwei Star Wars
Spiele. Ja, weil ich fand alles von Star Wars geil, ja.
Aber
so wie jetzt alles von Halo.
Rogue Squadron, war das nicht erst im Gamecube?
Nee, das war
der Bock von
Glieder.
Das war der Bock von Glieder.
Weil du meinst,
das sieht ja bloß so rüber.
Ja, Shadows of the Empire meinst du, oder?
Nee, es gab beide. Es gab auch eine N64 Rogue Squadron und so.
Weiter?
Das war auch Hammer
beliebt. Ja, Super Mario 64. Super Mario 64 natürlich. Ich muss ja selber kommen. Und, nee, gar nicht. Weil ich bin immer der gewesen, der Zelda nur auf dem Gameboy so richtig cool fand. Und ich fand auch das Ocarina of Time super, aber nicht so cool. Aber es gab noch irgendwas anderes. Irgendwie irgendwas von Rare, irgendwie Blast Corps oder so.
Blast Corps
war richtig krass. Das hat mir einfach Spaß gemacht. Ja, ich würde Blast Corps noch dazu zählen.
Okay,
ja.
Cool. Ja. Von Rare, ja. Übrigens.
Hab ich schon gesagt, oder?
Ja.
Was habe ich denn gesagt?
Und
was
anderes? Das war auch kommerziell total erfolglos.
Leider. War auch eins der Launch-Titel, ne? Blast Corps war richtig am Anfang.
Also zu krass, also sehr innovativ von der Idee.
Aber das würde ich gerne als Fahrding Remake spielen.
Das war sauschwer und es ist heute
100% total hässlich. Gab es noch mal
sowas? Nee, es gab das auch nicht. Man musste an alle, die es nicht kennen, immer so reinsliden mit seinen Vehikeln von oben, von der Top-Down-Perspektive.
Es gab ja verschiedene Fahrzeuge so.
Ja,
es gab auch so Mac-mäßig, genau. Denn mit diesem Bulldozer, mit diesem riesen Laster.
Hat immer ein Time-Limit?
Musstest du immer so rumsliden, um diesen Laster mit der Bombe aufzuhalten. Ich glaube, das Spielprinzip kennt ja nicht jeder. So,
sonst geht eine Bombe.
Das war super schwer.
So, deine 5.
Tatsächlicherweise kann ich da gar nicht so viele nennen, weil man muss ja auch, trotzdem ich ja der Nintendo-Veteran bin hier wahrscheinlich, oder überhaupt der Nintendo-Jünger.
Blablabla,
habe ich ja schon erzählt, dass ich mir damals freiwillig kein N64 gekauft habe und deswegen auch viele Spiele-PLN einfach verpasst habe. Ich habe das immer ein bisschen beim Kumpel gespielt, aber zum Beispiel Ocarina of Time habe ich erst viel später nachgeholt, als es bei Wind Waker mit bei war. Dann auch nach Wind Waker erst.
Wow.
Und das ist ein cooles Spiel, aber das ist heute einfach nur grottenhässlich, wie die meisten N64-Spiele. Und das Einzige, was ich wirklich exzessiv gespielt habe, und auch heute noch, und auch vor kurzem erst so richtig durch, war eben Wavefest 64. Das ist auch heute nach wie vor fast so geil ist wie der Nachfolger. Also das ist einfach nur Wahnsinn. Und 1080 Degrees Snowboarding. Und das ist auch besser sogar als sein Nachfolger und auch heute noch cool. So, die Spiele sind nach wie vor total hässlich oder jetzt voll hässlich. Das Spielgefühl von Wave Race und ich habe sonst die meisten Spiele nur angespielt. Ich habe ein bisschen Pilot Rings gespielt. Ich habe, glaube ich, nie Super Mario 64 gespielt. Auch die Banjo-Kazooie-Teile nicht. Auch GoldenEye habe ich damals kurz angespielt, aber das hat mich nicht so geflasht. Turok fand ich schon immer scheiße, weil ich es schon immer hässlich fand.
Fünf solltest du nennen, fünf Lieblingsspiele.
Und nicht alle, das ist was du schmeckst. Nee, ich wollte bloß mal kurz durchgehen, was ich so alles angespielt habe. Aber nee, es war wirklich Wave Race 64 und 10 Degrees Snowboarding. Auf mehr kann ich mich nicht festlegen.
Aber da ist gleich Spiel, das ist auch erwähnt hast, ist super. Wollte ich nur noch sagen, ich habe aus dem Grund Conker nicht dazu gezählt, weil ich es auf der Xbox cooler fand nachher. Also das ist für mich einfach die coolere
Version. Ich nehme mir jetzt alle meine Sachen weg. Ich hätte nämlich Conker gesagt, GoldenEye.
Weil normal hätte ich auch Conker in diese Liste genommen, aber das habe ich halt auch auf der Xbox eben besser gehabt.
Aber los, dazu kann man ja auch ganz gemein erwähnen, einfach das N64, obwohl es ja nur von der PlayStation damals dann überholt wurde auch und wahrscheinlich nicht so beliebt war denn bei den coolen Videospielern, die die PlayStation wahrscheinlich eher hervorgebracht hat.
Dann kam halt Final Fantasy 7, ne?
Ja, kam alles vorbei. Kam auf dem N64 extrem viele Meisterwerke, also die heute einfach als Klassiker gefeiert werden. Und vor allem auch, weil Nintendo dann einfach mit diesem Analogstick eben diese 3D-Steuerung dann auch erst so richtig etabliert hat. Und da das auch perfekt eingeführt hat, eben mit Mario 64.
Das wird aber manchmal auch immer gerne verklärt in der Vergangenheit, weil natürlich stimmt das. Natürlich waren das aber auch viele Franchises, die einfach nur fortgesetzt worden sind. Also wie zum Beispiel, auch wenn Super Mario 64 das Ganze revolutioniert hat, auch durch die Analogsteuerung, war es halt ein neues Mario. Immerhin in 3D, das war das Erste, was es gezeigt hat. Aber okay, was man bei dem Vergleich immer oft und gerne vergisst, ist, dass auf der PlayStation 1 damals, der großen Konkurrenzkonsole, neue Franchises erfunden worden sind, die jetzt noch Bestand haben. Sowas wie Resident Evil, sowas wie Gran Turismo, sowas wie Tekken. Das sind alles Sachen, die auf der PlayStation erfunden worden sind.
Ja, das ist halt nicht so grandios, halt neue Sachen zu
bringen. Genau.
Und aber die Sachen, die Rare halt gebracht hat, das waren ja eigentlich mehr da so die Franchise-Lieferer, die waren ja richtig gut damals.
Ja, stimmt. Banjo ist komplett neu gewesen.
Perfect Dark.
Mein Gott, der erste 3D-Shooter auf Konsole, der
hat das bloß irgendwie kein Arsch.
Nicht Halo.
Aber es waren eben, was ich nämlich im Vergleich zum Gamecube, was
wir dann nachher auch einzige, den alle gespielt haben.
Das stimmt, also GoldenEye haben damals auch viele, extrem viele gespielt.
Ja, bei GoldenEye war das ungefähr so.
Halt nur nicht in den gleichen.
Bei GoldenEye war das so, dass auf ein verkauftes GoldenEye 8 Leute waren, die das gespielt haben.
Ja, stimmt.
Also dank Splitscreen und sonst was. Und so vermutlich haben deswegen so viele Leute das. Ja, oh, danke. Danke für den Hinweis, dass es kein 8 Spieler Splitscreen gab. Damals in der Zeit, wo irgendwie ein Fernseher im Schnitt 30 cm Diagonal
hatte. Hätte Bobby Kotick damals die Macht gehabt, wäre es so gewesen, um Splitscreen zu spielen, müsste jeder Spieler den Code von seiner gekauften Version eingeben, um mitspielen zu können.
Aber trotzdem, innerhalb dieser Franchises sind halt auf dem N64 Meisterwerke entstanden. Und bei dem Gamecube gab es das nachher nicht mehr, nur noch bei Metroid.
Also. Naja, Pikmin?
Also Pikmin, das ist selbst mir zu blöd, dieses Spiel. Also das ist wirklich, das ist einfach nur hässlich.
Super.
Das heißt, wer will das spielen?
Übrigens, war bei mir, mich hat ja keiner nach der Top 5 Liste gefragt.
Doch, du hast einfach nur seine. Los,
weil, übernimm doch jetzt einfach. Ich möchte da gar nicht so viel hinzufügen, weil ich möchte
aber vorher noch sagen, dass ich sehr interessiert darin bin an deiner
Körper. Ich
bin auch interessiert an deinem Körper.
Ihr könnt euch alle so extrem in den Arsch ficken. Nee, das
kann ich auch.
Ich würde eine Top 5 Liste nicht voll bekommen, weil ich damals sofort zur PlayStation gewechselt habe. Und ich fand damals die PlayStation so viel besser. Ich habe zum Beispiel damals auf der PlayStation sowas wie in derselben Zeit sowas wie Pandemonium gespielt. Pandemonium fand ich war tausendmal besser als all die Jump'n'Runs, die es auf dem N64 gab.
Das hat gar keine vernünftige Steuerung.
Ja, das sah aber tausendmal geiler aus.
Und das Setting war irgendwie cool.
Vor allem die Tatsache, dass wenn sie mich nach einmal unterbrichst, töte ich dich. Die Tatsache, weil du dich immer darüber aufregst, dass ich dich unterbreche.
Ich werde ja auch ständig unterbrochen, du hör mal auf.
Aber nie von mir.
Aha.
Du wirst nicht unterbrochen, du wirst abgebrochen.
Vier Männer sind auch echt schwer.
Pandemonium war halt so toll, weil es halt einfach nur eine 2D-Steuerung war, die sozusagen... Nee, aber Punkt ist, N64, ich habe gespielt bis zum Umfallen damals Super Mario Kart 64. Tolle Sache. Ich hab zum Beispiel das Zelda nur kurz angespielt.
Hast du überhaupt mal irgendein Zelda irgendwie durchgespielt oder so? Also du stehst doch nur einfach nicht auf die
Spiele. Link to the Past. Aber natürlich mit Spielebegleiter. Also
das war auch schwer.
Lösung
auf Spielebegleiter, so süß, wenn das heute noch einer so nennen würde.
Ja, oder Spielehelfer oder keine Ahnung.
Nee, die hießen ja so. Ja. Auch zu Secret of Mana hatte ich damals den
Spielebegleiter. Aber zum Beispiel damals dieses Shadow of the Empires, das war dieses erste Star Wars Spiel mit habe ich auf dem PC gespielt. War das damals dann
schon ja,
diese 3D-FX-Zeit war, wo stimmt. Das alles besser aussah. Alles, was man also. Wie gesagt, und dann nochmal darauf zurückzukommen, auf der PlayStation. Wir müssten mal eine Liste machen, aber zum Beispiel auch auf der PlayStation begonnen hat Tomb Raider oder so.
Du wolltest doch über das N64 reden.
Ja, weil halt immer wieder gesagt wird, oh, wie viele tolle Franchises da.
Ich finde, die PlayStation ist immer noch, wird da auch so angesehen als die Konsole, die da einfach die Kontrolle übernommen
hat. Sie hat ja auch das Image von Videospielen
total verändert, ja. Also da war dann Nintendo auf einmal uncool.
Ja. Aber grafisch muss ich mal sagen, die PlayStation-Spiele kannst du dir heute nicht mehr angucken. Beim N64 geht's noch halt
nicht. Ich finde, dazu möchte ich mal eins sagen. Ich glaube, die N64-Spiele sind heutzutage nur noch zu ertragen, wenn man sie auf dem DS spielt. Wenn man auf dem DS Mario 64 spielt oder Mario 64 DS, wie es heißt oder so, dann sieht es irgendwie ganz cool aus. Lässt sich vielleicht scheiße steuern, genau, weil der Analogstick fehlt. Aber im gleichen Gegenzug hast du denselben Effekt mit PS1-Spielen. Wenn du ein Spiel wie Final Fantasy 7 oder so auf einer PSP spielst, sieht das Crystal super scharf aus und super gut. Und selbst die älteren Spiele... Ich vergesse aber den Namen. Die Prügelspiele sehen echt schlecht aus, aber sowas wie Zelda oder Xenoblade auf der PlayStation. Das ist, glaube ich, von den Jungs gewesen, die von Insomniac, die später Ratchet & Clank gemacht haben. Ja. Deren erster Shooter auf der PlayStation, dessen Namen ich immer vergesse, den habe ich damals super gespielt. Und der hatte, das war ein Ego-Shooter und der hatte auch Full-Motion-Video-Sequenzen, ein cooles Intro.
Oh nein.
Und,
ja, ich habe das auch gespielt.
Dir fällt der Titel jetzt auch
nicht. Da bist du aus und durch irgendwelche Gänge gelaufen und
hießen die doch schon Insomniac?
Ich glaube, die hießen anders.
Aber kann man ja trotzdem, wenn du Insomniac eingibst, ist ja trotzdem die alte.
So einen Insection-Shooter gespielt. Den konnte man aber auch im Splitscreen zusammenspielen, aber der war voll unfair. Also es gab irgendwie keine Savepoints oder sowas. Aber ich habe im Grunde, da haben wir auch mal vor ein paar Podcasts drüber geredet, dasselbe Problem gehabt, dass ich immer der war, der den coolen PC hatte mit der neuesten Grafikkarte und so. Und meine Kumpels hatten immer die Konsolen, ich habe bei denen Konsole gezockt. Aber ich wusste halt, dass die PC-Spiele technisch so krass überlegen waren, gerade auch in, ob das jetzt die N64 oder PlayStation 1 Vergleiche waren.
Mein Bruder hat mich ausgelacht an seinem PC, wenn ich gesagt habe, ich habe Zelda gespielt.
Ja, und
ich erinnere mich auch gerne an die Zeit der 3D-Zusatzkarten auf dem PC. Und dann der 2D-3D-Kombikarte.
Ich habe so einen Schleichpfad gespielt oder sowas und alle sind abgegangen, wie geil das aussieht. Ja.
Hatte einer von euch den Memory-Zusatz fürs N64?
Ja, klar.
Den gab's
auch für Perfekt Dark,
oder?
Ja. Und dann hat ihn nur noch Turok 2 genutzt und Turok 2 war so scheiße.
Weil dieser RAM-Zusatz?
Ja. Bei Star Fox kam das Rumble-Feature
drin. Bei Jonas Mask wurde der auch genutzt. Und den
Donkey Kong Feature, Alter. Auch so nachträglich einfach, das war so cool.
Einfach mal so reingedonnert.
Scheiß Rumble. Aber dieses Grafikding.
Das war ganz schön laut, das Ding.
Aber für das Schlüsselerlebnis irgendwie unreal. Da habe ich nämlich damals wirklich, ich habe es wortwörtlich gedacht, ich kann mir nicht vorstellen, wie Spiele noch besser aussehen können.
Als was?
Das ist so krass, als Unreal. So, das habe ich wirklich damals gedacht. Ja, natürlich. So. Aber so Quatsch.
Das denkst du bestimmt auch immer bei Frauen. Ich werde niemals eine bekommen, die besser aussieht.
Da ist noch nicht mal eine Beleidigung drin versteckt. Dann. Du weißt einfach nicht, wie meine Freundin drin aussieht.
Genau. Das ist deine Mutter, oder?
Oh. Du hast meine Mutter auch noch nicht gesehen.
Ja, Mario Kart hast du ja jetzt noch gesagt, das wäre noch das letzte
Ding. Ja, N64, dann habe ich natürlich GoldenEye gespielt, und weil ich ja auch ein James-Bond-Fan war und was ich halt damals eben so gut fand an dem GoldenEye-Spiel und was ich aber so schade finde bei der Neuauflage ist halt, dass sie nicht den Original-Soundtrack von Eric Serra wieder mit drin haben. Nicht nur, dass die bei der Pressekonferenz irgendwie noch nicht mehr genau wussten, wer Eric Serra ist, aber dieser coole Industrial-Sound, der auch damals für einen James-Bond-Film absolut ungewöhnlich war, weil ja vorher irgendwie bei 18 James-Bond-Filmen immer John Barry seine geliebte Harfen und Orchestermusik gemacht hat.
Ich habe den neulich geguckt.
14 Jahre.
Da hat Tina Turner noch gelebt.
Die lädt immer noch mal. Ja.
Vor der hatte ich früher voll viel Angst. Ich dachte immer, das ist ein Vogelscheuche.
Nur weil ich schwarz ist, sowieso ein Rassist.
aber was auch witzig ist, obwohl ich damals halt auch schon ein interessierter und informierter Spieler war, sind so eine Spiele zum Beispiel wie Conker's Bad Fur Day oder so, sind fast völlig an mir vorbeigegangen.
Weil sie zu teuer waren, die haben 120 Euro
Mark gekostet. Ja, das ist 150 oder so. Aber
Mark ich damals bei uns nicht auch indiziert irgendwie? Oder wurde nur geschnitten veröffentlicht, weil es doch auch relativ brutal war und so viele Fäkalien zu und was weiß ich, Conker.
Conker wurde nicht geschnitten.
Aber irgendwie ist mir noch, als gibt wenn zumindest die indiziert, also die Indizierung irgendwie.
Das gab es nicht in Deutschland zu kaufen.
Ja, das oder so. Alles. Ja, das war mit GoldenEye aber auch so.
GoldenEye wurde nachträglich.
Nachträglich, genau. Das gab es eine Weile zu kaufen.
Darf man auch eigentlich gar nicht so drüber sprechen, wie wir das machen. Auch nicht über Duke Nukem 3D.
Ja, aber GoldenEye wurde doch, das war doch irgendwie so ein spezieller Fall. Das wurde
damals der Podcast muss gestrichen werden. In keiner Weise darf Werbung
gemacht werden. So wie ich. Ich habe nicht gesagt, dass man sich
das... Nein. Du sagst das jetzt auch nicht als Privatperson, sondern als Vertreter von Golem.de. Das heißt, wenn, dann wird Golem verklagt und ich...
Genau.
Das war doch bei GoldenEye wirklich so ein komischer Fall, dass das indiziert wurde, obwohl es gar nicht offiziell in Deutschland erhältlich war.
Golem?
Nein, GoldenEye.
Das gab es halt unter der Ladentheke. Selbst im Mediamarkt habe ich das gekauft. Ja. Obwohl es verboten war. Also nicht ich, sondern...
Das Hagel bei Klagen.
Ich finde immer, das ist so geil unter der Ladentheke. Ich stelle mir das mal so vor, als wenn da auch noch so eine zweite Kasse ist und so ein, so ein komplettes
in Geschäft. Früher hat man sich ja auch noch vor allem PlayStation-Spiele aus der Videothek ausgeliehen, um die dann zu brennen.
Übrigens für alle, die jetzt sozusagen
die letzten 10 Minuten mit mir
gerätselt haben, wie dieser Ego-Shooter hieß auf der PlayStation One, der von Insomniac war und das erste
Spiel. Ich bin alle
Disruptor hieß der.
Kenne ich nicht.
Und,
krass. Den habe ich sehr, sehr gern gespielt und der hat damals Disruptor. Auch schon wieder Disruptor, diese ganze Präsentation, Musik, Intro, sonst was, oh Gott, war das damals
dem N64 überlegen. Ich glaube,
das ja, ja.
Das stimmt, die CD-Technik war es
einfach. Erstmal das BIOS laden.
Das wird ja wieder IT-Humor wahrscheinlich
gewesen. Irgendwie kommt mir der Name doch bekannt vor.
Ich habe das gespielt, weil du das mit den Zwischensequenzen erwähnt hast, deswegen weiß ich das, aber ich hätte jetzt auch den Namen trotzdem, sag mir trotzdem nichts.
Ja, das heißt ja nichts.
Hast du nicht noch ein paar Grüße an Leser und so?
Nee, nur genau. die Anna und die Katja mal kurz, die haben nämlich Geburtstag und angeblich sehen die auch nicht so schlecht aus. Alle
Trucker da drin. Ja, die jetzt am 8. Geburtstag oder am 7.?
Weiß ich nicht, aber es heißt, die haben angeblich demnächst Geburtstag und sie sollen ganz gut aussehen, hat mir jemand geschrieben.
Hat das eine Frau geschrieben?
Und Chris Nietzsche möchte gegrüßt werden, nur zu wissen, wie sehr du dich darüber ärgern wirst.
Extrem.
Nein, es waren noch viele andere, aber ich habe jetzt gesagt, dieses Mal nicht. Wir machen das mal nächstes Mal irgendwie anders. Mal gucken.
Ja, du bist total nervös, was ist los?
Echt? Du bist langsam ins Bett, wa?
Macht das oft beim Podcast.
Wer hättest den Red Bull nicht trinken sollen?
Ich habe die Fenster zugemacht. Ich habe immer einfach offene Fenster eigentlich.
Zu wenig Red Bull.
Das kann ich verstehen. In diesem Sinne, wir haben die 2-Stunden-Grenze wieder locker überstanden. Wir hoffen, wir haben euch trotz der ausufernden Retrospektiven gut unterhalten können.
Ich glaube, bei YouTube Forever sind alle gestorben.
Ja. Nein, die interessieren sich dafür.
Die
sind ja, aber ich glaube, sie haben während dieser Dreiviertelstunde, die wir über YouTube Forever gequatscht haben, haben, glaube ich, 5-mal dieselbe Diskussion wieder aufgerollt.
Ja, also, aber in der Zeit hatten die User natürlich die Zeit, sich zu entscheiden, ob sie lieber dem Team Alex oder dem Team Micha angehören.
Ich glaube, sie haben sich auf irgendeine Area Games Babe Galerie irgendwie einfach einen abgelegt.
Also, das wäre, glaube ich, die beste. Die finden das auch total nicht schlimm, wenn ihr dann auf meine Seite geht, liebe Nutzer. Die lassen sich auch gerne überzeugen.
Ach, Scream Fun? Ach so, du meinst
Scream Fun? Das auf deine Seite, weißt du?
Naja, in diesem Sinne, Ben, wir diesen Humorfeuerwerk extravaganzer Kampf.
Und nächste Woche Medal of Honor. Das wird
ich glaube, diesmal ist es das ist kein Ende des Podcasts, das ist eher so eine Art Gnadenschuss. Also wie wenn man so einen Hund einschläfert. So ist heute das Ende des 64. Podcasts. Vielleicht müssen wir beim 65. nächste Woche doch wieder Saskia mit an Bord holen.
Ja. Letzte Woche war es auch nicht besser, da war Saskia dabei.
Aber wenn alles klappt, dann haben wir für die 65. Ausgabe auch wieder einen neuen...
Gab es 65 Bit-Konsolen?
Kein. Bitte ein Bit. Nee,
aber cool.
Ja, wir haben uns die besten Witze für den Schluss aufgehoben.
Ja, aber zum Ende machst du hier echt immer so ein Erdbeben, ne? Ja.
Ich achte da gar nicht drauf. Guckt auch weg. Ich gucke auch weg.
Du, das ist nicht so, dass ich da hingucken
muss. Ich das einfach, du hast auch zugenommen, oder?
Ich habe das Gefühl, das Gebäude stürzt ein.
Wenn mich nicht umsonst in Berlin fetti.
In diesem Sinne würde ich sagen, verabschieden wir uns aus dem 64. Area Games Podcast und wünschen euch wie immer ein tolles und wundervolles
Wochenende.
Der Johannes.
Jetzt kommt hier erstmal hier, er will mit seinem Zaubertrick, los, drückt die Taste.
Spontan
das funktioniert wieder nicht.
Leise. Das geht aus. Das mache ich am Ende.
Hättest du einen Windows
abgesagt.
Hast du zufällig auch Christian Bale heute drauf?
oder The Christian Bale, wie Alex ihn nennen würde.
Ich als Balehead. Erstmal nochmal an alle Leser hier. Welches Spiel ist das? Könnt ihr auch in die Comments schreiben.
Mortal Kombat, aber
das war ein Rätsel.
Kein Spoiler, Mann.
Ja, dann eben, welches ist das?
Neurotoxin.
Jetzt wie aus so einem Gnadenschuss ein langsames Sterben gemacht wurde.
Das ist echt der Grund für aktive Sterbenhilfe.
Du weißt, wie so ein Gnadenschuss funktioniert. Ne? Erstmal in die Zehen.
Nur weil ihr es nicht wisst.
Langsam bluten lassen. Ja. Und dann Magazin wechseln.
Soll das nicht aus Portal sein?
Ah!
Ja, das weiß selbst ich, obwohl ich es nicht gespielt habe.
Ja. Hello and again, welcome to the Aperture Science Computer.
Ach nee, das war der Anfang vom Podcast, oder?
Ja, also Micha, möchtest du einen letzten, weil das dein letzter Podcast ist bei uns.
Ja klar, kein Problem.
Game over.
Give me your fucking answer!
Bam! Und wieder ein Spiel umsonst. So ist es bei Aero Games.
Ja.
Zack!
Wir sind kostenlos und verschenken noch Sachen.
Ja, eben. So kann es weitergehen.
Ohne Hose?
Ja.
Wenn man im Nitroglycerin gefüllten Glashaus sitzt, sollte man nicht mit Steinen werfen, die brennen.
Ja.
Wenn es klappt.
Wenn es klappt.
Muss man sagen.
Oh, good for you. And how was it?
Also dafür, dass der eigentlich immer so angeht. Also, irgendwie. Nein, klar, diese.
Was mal eben, das habe ich was vergessen.
Lass mal diese kurze Pause.
Ja.
Irgendwann gibt es da plötzlich eine Energieüberladung und dann fliegt ein Ding in den Weltraum. Oder ist da schon? Der kommt nur rückblenden.
Muss man das Spiel von rechts nach links spielen?
What don't you fucking understand?
Ich denke immer,
Let's go again!
Da schiebe ich doch mal Halo in meine Playstation rein. Ein Fortschritt.
Alex, Daniel und Johannes vom Mikrofon versammelt und vergammelt.
Daniel Puck!
Ach du Scheiß! Kaffi ist in Polen.
Angeblich. Vielleicht sollten wir Kaffi einbürgern in Polen.
Ja.
Und dann dahin schicken.
Ja,
das machen wir.
Als klavierspielenden Hund.
Genau.
Wir haben ja auch die Tierfreunde auf unserer Seite.
Die Klavierfreunde auf unserer Seite.
Ja.
Boah, würde das los werden.
Boah.
Fucking ass.
Bam.
Fucking ass.
Bam.
Fucking ass.